Ja, hallo unsere lieben Podcasterinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns heute zurück nach dem Karnevalswochenende, was auch eine vollgepackte Sportwoche mit sich gebracht hat. Also Bundesliga, die Champions League wieder gestartet, der Super Bowl war, die Car-Launches standen an. Also einiges, was wir hier natürlich alles wieder in der Folge aufklären werden. Aber das werde ich natürlich nicht alleine machen, sondern der Marvin ist hier immer an meiner Seite und wird mir dabei helfen.
Ja, hallo auch von meiner Seite, nachdem Philipp sich gerade, glaube ich, in 10 Ansätzen versprochen hat, hat er es jetzt hingekriegt, die Anmoderation hier ordentlich auf
die Beine zu stellen. Das war die längste Anmoderation oder längste Versuch, den wir hier hatten, glaube ich.
Ja, kann gut sein. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Ja, es stand viel an, vor allem natürlich einer der größten Sportevents des Jahres mit dem Super Bowl, den wir zusammen geguckt haben auch. Gehen wir gleich natürlich darauf mehr ein, aber auch vieles mehr. Die Champions League K.O.-Phase ist gestartet, natürlich auch die Euroleague und Conference League. Die deutschen Vereine hatten ihre ersten Spiele und ja, Bundesliga war natürlich auch wieder. Letzte Woche DFB-Pokal, wo wir drauf geguckt haben, war tatsächlich nicht. Gladbachs Spiel gegen Saarbrücken ja abgesagt worden, aufgrund von ja, Platzverhältnissen, die unzumutbar waren. Also fand ich völlig verständlich, dass man das Spiel nicht so stattfinden lassen hat. Ich bin gespannt, wann man es nachholen lässt. Die DFB-Pokal-Auslosung hat ja am Samstag, glaube ich, oder Sonntag stattgefunden. Ja. Muss ich auch sagen, war auch völlig random. Also ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen. Und auf einmal stand Pokal ist ausgelost. Irgendwie wurde das um 22.30 Uhr im ZDF-Sportstudio oder so, glaube ich, ausgelost. Obwohl das sonst ja immer sonntags um 18 Uhr ausgelost wird. War irgendwie ganz komisch, aber naja. Und ja, ansonsten, Karneval war bei mir ja, hatte ich ja schon angesprochen, dass ich dieses Jahr da nicht so aktiv sein werde und da ist es auch bei geblieben. Also da war ich dieses Jahr gar nicht aktiv. Aber so auch eine entspannte Woche gehabt, ein entspanntes Wochenende. Ja, dann eben sonntags mit dir Super Bowl geguckt. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch so gemacht habe. Ich glaube, es war gar nicht so viel Spannendes dabei, außer ein bisschen gechillt und so. Von daher, ja, war es nicht viel, aber tut natürlich auch mal gut. Und ja, jetzt am Wochenende stehen dann wieder, nach einem spielfreien Wochenende stehen dann auch wieder Spiele und so an. Deshalb war es dann auch mal ganz entspannt, an dem Wochenende nichts zu haben.
Ja, bei mir war es etwas anders. Ich habe Karneval schon gefeiert, dieses Jahr jetzt auch nicht so exzessiv, würde ich sagen, wie letztes Jahr oder auch nicht so häufig wie letztes Jahr. Ich war donnerstags in dem Zelt hier in der Gegend. Das war allerdings, fand ich, nicht ganz so cool. Keine Ahnung, war halt irgendwie nicht so cool wie letztes Jahr, weil halt, da kommt ja nochmal der Grund hinzu, dass zum Beispiel du ja dann nicht hingegangen bist und noch andere Freunde auch am nächsten Tag arbeiten mussten und nicht frei hatten. Und wenn dann nicht so die Leute sind, mit denen man normalerweise gerne feiern geht, dann ist das Ganze nicht ganz so cool. Dann war ich am Samstag in Köln, meine Schwester wohnt in Köln, dann habe ich die dort besucht mit einem Freund und sie hatte auch noch ihre Freundinnen und Freunde, die ich auch kenne, ein paar, die man nicht kannte. Es war allerdings ein sehr, sehr lustiger und cooler Abend, also cooler Tag, wir sind da schon vormittags hin, haben dann natürlich direkt angefangen zu feiern und bis dann spät in die Nacht war sehr, sehr cool, muss ich sagen, das habe ich sehr gefühlt, war gegenteilig zu Donnerstag und dann, ja, Super Bowl am Sonntag zusammengeguckt und ich muss auch sagen, dann den Montag, also Rosenmontag, haben dann auch ein paar gesagt, ja, komm doch noch mit und so weiter, weil hier in der Nähe, in einem Nachbarort ist immer dann ein Riesenumzug und so weiter, wo dann danach in der Brauerei gefeiert wird. Aber ich war so fix und fertig von dem Wochenende und dann auch vom Super Bowl, der auch bis knapp 5 Uhr ging. Und ich habe in den beiden Nächten, also von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag, ja, ganz wenige Stunden Schlaf nur gefangen. Deswegen, ja, habe ich den Montag da mal ruhiger angehen lassen. Und sonst, ja, arbeiten gewesen, im Gym gewesen, wieder Autos holen gewesen. Also sonst, ja, sage ich mal, abgesehen von den Karnevalstagen waren das dann schon auch wieder normale Tage jetzt nach Karneval und auch vor Karneval. Also alles entspannt, was das angeht. Dann würde ich auch direkt mal reinstarten mit dem Super Bowl, der ja am Sonntag war. Wir hatten uns getroffen mit noch einem Freund, war die gleiche Konstellation wie letztes Jahr. Und ich muss sagen, der Super Bowl war der spannendste, den ich bis jetzt gesehen habe. Also wir haben 23 hat zusammengeguckt, 22 und 21 hatte ich auch bereits gesehen. Aber das war der erste Super Bowl, den ich gesehen hatte. Und das war auch der zweite, insgesamt erst, der in die Overtime ging. Weswegen der, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Zumal das Spiel langsam in Fahrt gekommen ist, aber dann gegen Ende immer spannender wurde. Dramatisch wurde es dann, als es in die Overtime ging. Und dann die Kansas City Chiefs mit, ich glaube, noch 3 Sekunden auf der Uhr in der Overtime den Touchdown zum Sieg erzielt haben und damit jetzt ihren fünften Super Bowl, ihren dritten Super Bowl in 5 Jahren so herum geholt haben. Patrick Mahomes, der jetzt schon seinen dritten Ring hat, das dritte Mal MVP geworden ist. Also das ist schon mit, ich glaube, wie alt ist er? 27, 28, schon eine überragende Leistung. Und ja, jetzt sage ich mal so ein bisschen auf den Fersen von Tom Brady, der in 15 bis 20 Jahren, ich weiß nicht genau, wie lange er gespielt hat, 7 Ringe holen konnte. Jetzt ist Mahomes schon fast bei der Hälfte und es war erst seine 6. Saison in der NFL. Also ja, überragende Leistung dort von den Kansas City Chiefs. Natürlich auch ein großes Augenmerk auf Travis Kelce gewesen und dann den ganzen Drumherum auf seine Freundin Taylor Swift, die dann ja während des Spiels sehr, sehr häufig eingeblendet worden ist, wobei ich auch sagen muss, dass viele sich dann darüber aufregen und Taylor Swift haten. Also ich sag mal so, ich finde es jetzt auch nicht super interessant, dass man sie da immer einblenden muss, aber sie selber kann da ja nichts für, dass man sie da zeigt. Aber sonst, ja, ein tolles Spiel. Zuerst mit starken Defensivleistungen von beiden Mannschaften. Also da ging nicht viel. Ich glaube, der erste Touchdown ist auch erst im zweiten Quarter gefallen, meine ich, von den 49ers. Und ja, ich glaube, dann stand es 19 zu 19, wenn ich mich recht entsinne. Und dann ging es in die Overtime. Und in der dann zunächst die 49ers ein Field Goal erzielen konnten zur Führung. Und dann die Regel ist es ja, ich kannte die Regel persönlich selber noch nicht, dass die Chiefs mindestens nachziehen müssen. Also sie müssen mindestens selber in den 15 Minuten Overtime auch ein Field Goal erzielen, weil die 49ers ein Field Goal erzielt haben. Und sie haben dann allerdings einen Touchdown gespielt. Und das war sehr, sehr kurios, weil die 49ers hatten, glaube ich, Second Down, wenn ich mich richtig erinnere, und hatten 30 Sekunden auf der Uhr und waren schon sehr, sehr nah an der Touchdown-Linie. Und sie haben aber kein Timeout genommen, warum auch immer. Sie hatten noch ein Timeout übrig, aber sie haben das einfach nicht genutzt. Und das hat keiner verstanden. Die Zeit lief runter. Es waren dann plötzlich nur 3 Sekunden. Und die Kommentatoren und wir auch waren irgendwie verwirrt. Was machen die? Die Zeit ist gleich um. Aber das war dann wohl geplant, denn man wollte wohl aus Chiefs-Sicht die 49ers auch ein bisschen aus dem Konzept bringen. Und Patrick Mahomes hat dann den entscheidenden Pass mit 3 Sekunden Restzeit geworfen, der dann, ich weiß gar nicht, wie der Spieler hieß, um echt zu sein, er hat die Nummer 12 auf jeden Fall angekommen ist. Und ja, damit ist das Spiel 25 zu 22 Ausgang für die Kansas City Chiefs. Ein unglaubliches Achievement, muss man sagen. Zum ersten Mal seit den New England Patriots, dass eine Mannschaft back-to-back den Super Bowl gewonnen hat. Also eine überragende Leistung und ich muss auch sagen, habe ich ja auch schon häufig gesagt, dass ich jetzt nicht so krass der NFL-Fan bin, ab und zu mal in der Regular Season und in den Playoffs reingucke, aber dass mich das schon richtig gepackt hat und dass ich ja noch am nächsten Tag mir dann noch ein, zwei Mal die Highlights angeguckt habe. Also es war, finde ich, ein überragendes Spiel. Die Halftime-Show war, muss ich sagen, leider nicht ganz so spektakulär. Also Usher hat das perfekt gemacht, finde ich. Er hat gut gesungen, er hat gut performt, das Staging war super. Es gab einen Gastact mit Alicia Keys. Also das fand ich war sehr, sehr gut. Aber bis auf die letzten 3, 4 Minuten, wo dann Yeah gespielt wurde und was war das andere? Turn Down for What oder wie sowas war das, glaube ich, oder?
Bitte?
Also es wurde Yeah gespielt als letztes, denn das vorletzte Lied war,
Ich
da wurde
kenne
ja
die Lieder von dem nicht, muss ich ehrlich
ja
sagen. Also vom Hören hat man die letzten beiden gekannt, aber.
ja, das war allerdings, muss ich sagen, halt, weil Usher ein R&B-Sänger ist, kam da halt nicht so, ja, krasse Gefühle, sage ich mal, mit hoch, wie zum Beispiel letztes Jahr bei Rihanna, wo dann einfach gefühlt jeder Song ein Banger ist, den jeder kennt. Usher, wie gesagt, kann man keinen Vorwurf machen. Ich finde, die Setlist hätte man noch ein bisschen besser machen können. Also, ich habe auch danach ein TikTok gesehen am Tag nach dem Super Bowl, wo dann einer so die Setliste geschrieben hat, die er hätte benutzen müssen. Da waren dann halt auch mehr Songs, die man kennt und auch mehr so Party-Songs, wo dann das Stadion mehr abgeht, wo man selber dann das auch nochmal mehr gefühlt hätte, wenn man die Songs besser kennt. Wie gesagt, also das war sicherlich von dem Staging her, aber von der Performance besser als letztes Jahr bei Rihanna. Aber ich persönlich fand die von Rihanna trotzdem besser und würde die von Rihanna über die von Usher setzen und mir die auch häufiger angucken. Einfach wegen den Songs, die gespielt worden sind.
Ja, also ich muss sagen, also von der Show und von dem Act her war es echt einer der besten Shows in den letzten Jahren. Das muss man ihm lassen. Also ich fand, das war schon sehr geil gemacht, wie es aufgezogen wurde. Aber ja, vom Musikalischen her, es hat einfach irgendwie nicht so in den Rahmen gepasst, fand ich. Also er ist ja auch anscheinend in Amerika noch sehr, sehr beliebt. Außerhalb anscheinend nicht mehr so krass. Also mir ist er jetzt auch nicht so ein großer Name. Klar, man kennt vielleicht zwei, drei Songs von ihm, aber sind jetzt auch keine Songs, die du irgendwie rauf und runter hörst oder so. Die hörst du mal ab und zu, die sind dir so bewusst, aber mehr ist es das halt auch nicht. Da ist dann halt so eine Rihanna oder davor so ein Snoop Dogg, so ein Eminem oder Shakira oder so. Das sind dann halt schon andere Größen und andere Songs, womit man dann auch mehr verbindet und was dann auch mehr abgeht irgendwie. Das war halt, muss ich sagen, irgendwie bei Asche, also wirklich gar nicht. Also ich habe mir die Show angeguckt, die war cool, aber vom Musikalischen her, also ja, war, muss ich ehrlich sagen, absolut nicht meins. Also es war nicht schlecht, das will ich gar nicht sagen, aber es passt einfach nicht in diesen Rahmen Super Bowl, finde ich. Und deshalb, ja, die Halftime-Show, glaube ich, von vielen auch so schlecht gewertet, auch wenn man ihm da natürlich nicht so einen großen Vorwurf machen kann. Es ist halt einfach sein Musikstil. Und den macht er ja auch gut, aber ich glaube, er passt einfach nicht gut in den Rahmen. Aber von der Show her und so, also er hat eigentlich alles perfekt gemacht. Deshalb, ja, will ich jetzt auch nicht zu viel am Aussetzen. Und das Spiel war natürlich überragend. Also ich muss sagen, ich war eigentlich zu keiner Minute war ich so richtig müde bei dem Spiel. Am Anfang dachte ich mir, Junge, 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 was ist das denn hier? Also, ich weiß nicht, wie viele Punts wir in der ersten Halbzeit hatten, aber beide Teams mit einer unfassbar schlechten Offense. Ich glaube, die Chiefs mussten, haben in zweimal kein First Down hingekriegt und in den ersten zwei Angriffsläufen. Und die 49ers hatten ja dann, waren ja direkt im ersten Lauf, waren sie ja eigentlich schon quasi in der Touchdown-Zone, hatten dann direkt den Fumble. Dann haben die Chiefs aber dann auch nichts hingekriegt. Also es war irgendwie ja völlig zerfahren in den ersten beiden in der ersten Halbzeit. Aber dann in der zweiten Halbzeit hat das Spiel auch nicht an Fahrt aufgenommen und ja wurde auch qualitativ deutlich besser anzusehen und deshalb hat das Spiel dann am Ende, glaube ich, auch so viel Spaß gemacht, weil wenn man sich das Spiel in der ersten Halbzeit anguckt, muss man sagen, eigentlich müssen die 49ers da viel, viel höher führen und das ausnutzen, was die Chiefs da alles verbockt haben, vor allem im Angriff. Haben sie halt nicht gemacht. Sie konnten sich da nicht entscheidend absetzen und das kam den Chiefs dann halt am Ende zugute. Also, wenn man mich fragt, hätten die 49ers das Ding in der ersten Halbzeit auch deutlicher gestalten können, wenn sie schlauer gespielt hätten. Das haben die Chiefs dann aber durch eine im Gegensatz dann auch gute Defense-Leistung nicht zugelassen und deshalb sich diese Chancen offen gelassen. Das Spiel war durchweg eigentlich eng und ja, dann in der zweiten Halbzeit hatte ich dann auch schon so das Gefühl, dass klar, die 49ers sind noch gut dabei, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass die Erfahrenheit bei den Chiefs durchkommt und dass ja, sie sich am Ende durchsetzen werden, einfach auch mit Patrick Mahomes, der einfach ja, eine Ausstrahlung hat. Der hat in der ersten Halbzeit zwei, drei Dinger sich geleistet, da dachte man sich, was ist denn mit dem los? Und in der zweiten Halbzeit spielt er einfach wieder den Mahomes, den man kennt und ja, dann auch in der Verlängerung diese Aktion kurz vor Schluss. Es hätte noch gereicht, denke ich. Also, auch wenn die hätten den Spielzug spielen können und noch einen Timeout nehmen können und dann ein Field Goal schießen können, das hätte schon gepasst. Aber es war schon sehr riskant. Also, ich habe auch nicht verstanden, warum man da kein Timeout nimmt. Aber ja, am Ende hat es gereicht und muss man sagen, verdienter Sieg für die Chiefs, auch wenn die 49ers gewonnen hätten, wäre es genauso verdient gewesen. Haben ein geiles Spiel gesehen, war echt wirklich ein richtig geiler Super Bowl. Am Ende dann sogar auch noch mit sehr, sehr vielen Punkten, womit man ja zu Beginn dann nach der ersten Halbzeit nicht so mitgerechnet hat. Dachte man eher, wie das wird so ein Low-Scoring-Game. Aber das hat sich ja dann am Ende noch geändert und ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin dann nach Abpfiff direkt gefahren, sage ich mal. Ich glaube, ich war um kurz nach 5 zu Hause Und habe dann mich direkt ins Bett begeben und bin um 6 wieder aufgestanden. Das heißt, ich hatte eine Stunde Schlaf.
Alter.
Ich hatte eine Stunde Schlaf und bin auf die Arbeit gegangen. Und ich muss sagen, also die Stunde von 7 bis 8 hat echt richtig gekracht. Also da musste ich erstmal klarkommen. Vor allen Dingen aber auch, weil ich irgendwie den Wecker nicht so wirklich gehört habe. Zum Glück hat mich meine Mutter dann nach mir geguckt, ob ich dann auch wirklich wach bin. Und dann, ja, war ich irgendwie ein bisschen weg. Dann bin ich aber tatsächlich aufs Klo gegangen und habe erstmal die ganzen Hotdogs und so rausgelassen. Ich hatte die ganze Zeit auch so einen richtig ekligen Brühwurstgeschmack im Mund nach dem Schlaf, weil wir hatten bei dir ja so Bock, also so Hotdogs.
Ja.
Und ja, ich hab mir, glaube ich, nicht mal die Zähne geputzt, bevor ich schlafen gegangen bin. Also ich bin halt einfach ins Bett gegangen. Morgens habe ich mir dann schon die Zähne geputzt, aber irgendwie hatte man trotzdem so einen Brühwurst. Ich hatte irgendwie so einen Brühwurstgeschmack im Mund und das war mit der Müdigkeit und so, das war ganz, ganz eklig. Und dann
Ja, kennt man.
war ich irgendwie auf Klo, aber dann ab 8 Uhr ging es ehrlich fit. Also ich war eigentlich, also ich hatte so eine leichte Müdigkeit, aber so eine Müdigkeit habe ich eigentlich immer auf der Arbeit gefühlt. Also ich habe davon gar nichts mehr gemerkt eigentlich den ganzen Tag über. Dann bin ich um 4 nach Hause gekommen, dann dachte ich mir so, ja komm. Gehe ich trotzdem mal 2 Stündchen schlafen, weil ich abends eigentlich noch was mit meiner Freundin machen wollte. Ich habe noch so geschrieben, jo, ich gehe 2 Stunden schlafen, dann können wir was machen. Und ja, irgendwann wache ich dann wieder auf, gucke auf die Uhr. Ist 2:30 nachts. Und ja, ich guck auf mein Handy, denke, ich habe den ganzen Tag verpasst, weil überall Rosenmontag-Stories und so von irgendwelchen Leuten waren oder so. Ich habe mich wirklich gefühlt, als ob ich den ganzen Tag verpasst hätte. War dann irgendwie eine halbe Stunde wach, habe kurz am Handy ein bisschen gechillt, bin kurz drauf klargekommen, wie lange ich jetzt gepennt habe und habe dann wieder weitergeschlafen bis dann 6 Uhr und bin dann wieder arbeiten gegangen. Also das war echt
Da
verrückt,
kam
aber
auch die
war auch.
Nachricht so von dir am nächsten Tag und du hast mir das so geschrieben und das waren ja, wie viele Stunden war das dann? 13 Stunden am Stück oder so, ne? Also
Ja.
das ist schon, ich hatte ja mal eine ähnliche Situation 2022 beim Super Bowl. Da habe ich auch gepennt irgendwie von nachmittags oder so und dann, es war halt dann schon dunkel und mein Vater hat mich irgendwie geweckt und er sagt, Philipp, es ist 7 Uhr. Und dann habe ich so gedacht, scheiße, weil am nächsten Tag war, weil ich dachte, es wäre 7 Uhr morgens gewesen, weil alles war dunkel und so weiter. Aber es war 7 Uhr abends. Also das hatte ich auch so als ähnliche Situation. Aber nach dem Super Bowl ist sowieso mal da komplett, und vor allem dann noch Karneval am Wochenende, da hat man komplett Gefühl für Zeit und Raum verloren.
Ja, aber ich muss echt sagen, also ihr habt ja gemunkelt, dass das eine riesige Fehlentscheidung war, dass ich mir keinen Urlaub genommen habe. Ich muss
Ja.
sagen, es war völlig die richtige Entscheidung tatsächlich. Also es war sowieso chillig, weil halt auch im Büro waren nicht so viele, weil ja an Rosenmontag hatten die meisten frei. Also ich glaube, mit mir waren da gefühlt 3 Leute oder so. Und das ist auch so ein Großraumbüro und da sitzt man halt auch in seinen Boxen. Das heißt, ich konnte eigentlich auch halbwegs chillen so. Deshalb war es halt auch ganz entspannt, dass man da, ja, vor allem die erste Stunde, dass ich da alleine war, das war gut. Und ja, ansonsten hat sich's echt gelohnt. Also ich hatte wirklich dann über den Tag eigentlich gar keine Müdigkeit. Auch um 4 war ich nicht. Ich hätte gar nicht schlafen gehen müssen, aber ich dachte dann so, ja, doch mal kurz schlafen gehen, weil sonst ist man so um 7 dann komplett müde oder so. Aber ja. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt, war ein geiler Super Bowl, hat echt Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ich muss sagen, ich habe diese Saison auch echt, echt wenig Football geguckt. Also normalerweise bin ich da seit, boah, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, aber bin ich da eigentlich schon sehr aktiv dabei. Mich hat damals ein Freund, der großer Football-Fan war, hat mich da irgendwie zugebracht. Ich glaube, das ist bestimmt schon 6 Jahre her oder so. Also seit 5, 6 Jahren verfolge ich auf jeden Fall schon die NFL. Und früher auch sehr, sehr aktiv. Also da habe ich eigentlich jeden Sonntag immer Football geguckt. Ja, das hat sich jetzt so in den letzten 2 Jahren so ein bisschen geändert. Also jetzt auch also dieses Jahr vor allen Dingen habe ich echt sehr, sehr wenig geguckt. Also wenn ich sonntags zu Hause war und nichts zu tun hatte und dann hatte ich immer mal ein Spiel laufen oder so. Aber ansonsten war ich da dieses Jahr echt nicht so aktiv dabei, wie das ja, sonst der Fall war, früher weiß ich noch, montags bin ich immer mit 3 Stunden Schlaf in die Schule gegangen, weil ich unbedingt noch das letzte Spiel zu Ende gucken wollte oder so. Oder das vorletzte Spiel. Aber das ist jetzt irgendwie gar nicht mehr so. Aber habe ich auf jeden Fall wieder nächstes Jahr Bock, das vielleicht dann wieder aktiver zu machen, wenn es die Zeit zulässt. Sonntags 19 Uhr ist halt auch je nachdem immer schwierig. Ne? Das ist
Ja, klar.
irgendwie so eine schlechte Zeit. Da bin ich auch oft nicht zu Hause oder so. Deshalb,
Vor allem, wenn
Ja.
dann noch Spiele irgendwie sind, Bundesliga oder dann irgendwie Stadion ist, Köln,
Ja, genau.
Nachmittagabends spielst
Ja.
oder so. Das ist schwer. Man muss aber auch noch sagen, wir wurden beide gut rasiert, was unsere Wettscheine angeht beim Super
Boah,
Bowl.
ja, das
Also
ist.
da wurden wir schon gut rasiert. Also du hattest einen Wettschein, dass die Chiefs, dass die Chiefs gewinnen und
Also
mindestens 18.
ich hatte einen Wettschein, dass die Chiefs gewinnen und dass in dem Spiel über 47,5 Punkte fallen. Nach der ersten, also nach dem ersten Quarter und dann nach der ersten Halbzeit hatte ich mit dem Schein eigentlich schon abgeschlossen. Nicht, weil ich nicht gedacht habe, dass die Chiefs gewinnen, sondern einfach wegen den Punkten, weil es halt so auf ein Low-Scoring Game hinauslief. Und dann, ja, durch die Verlängerung lebte die Hoffnung dann aber doch. Aber am Ende ist das Spiel und vor allem dachte ich, ich hätte den Schein gewonnen, weil ich im Kopf hatte, der Touchdown gibt 7 Punkte. Aber ich hatte, also ich, nicht im Kopf, sondern, aber ich hatte für den Touchdown, also ich dachte, wenn die Chiefs jetzt einen Touchdown machen, dann habe ich die Punkte, weil sie 7 Punkte machen. Aber sie haben ja gar nicht den Extrapunkt gescored, weil sie den gar
Ja.
nicht mehr brauchten. Deshalb hatten sie nur 6 Punkte gemacht, weil ein Touchdown steht, zählt ja 6 Punkte und es gibt ja einen Extrapunkt, der eigentlich immer drin ist, wo es dann noch einen Punkt dazu gibt. Ja, und ich habe mich eigentlich schon gefreut, weil ich dachte, 180 €, da sind sie. Ich hätte 180 € gewonnen. Und dann, ich habe so 30 Sekunden gebraucht und dann dachte ich so, Scheiße.
Hier haben wir nur
Die
47 Punkte.
machen ja, die schießen ja gar keinen Extrapunkt mehr. Warum sollten die noch einen Extrapunkt
Ja.
schießen? Und das war dann schon ein kleiner Vollbruch, weil einfach dann 47 Punkte gefallen ist und ich getippt habe, dass über 47,5 fallen. Also heißt, es müssen mindestens 48 fallen, damit es richtig ist. Das war natürlich sehr, sehr bitter. Und du hattest, glaube ich, Touchdown Travis Kelce, ne? Der dann irgendwie.
Travis Kelce, Chiefs gewinnen und McCarthy auch Touchdown. Und McCarthy hat direkt den ersten gemacht. Und die Chiefs haben auch gewonnen und Travis Kelce war ja sehr nah an einem Touchdown sogar dran. In einer Situation kurz vor der Overtime, bevor dann die Chiefs ein Field Goal zum Ausgleich gemacht haben, da war noch ein Spieler dazwischen. Hätte Kelce den aussteigen lassen, dann wäre mein Schein gekommen. Aber ich sage ehrlich, okay, es wäre natürlich cool gewesen, wenn er den letzten Touchdown gemacht hätte, aber ich habe lieber dann die Overtime erlebt und das Erlebnis einfach gehabt, diese Spannung, als dann irgendwie, ich habe glaube ich 20 € gesetzt, ich hätte 105, glaube ich, gewonnen, anstatt dann irgendwie 85 € Gewinn zu machen, habe ich dann lieber noch die, keine Ahnung, Dreiviertelstunde vom Spiel gesehen und das ganze Drama und so. Also ja, ist schon okay. Ja, was dann aber leider jetzt den Sieg der Chiefs so ein bisschen überschattet hat, war, dass bei der Feier der Chiefs, also beim Empfang in Kansas, eine Schießerei war mit wohl einem Toten und mehreren Verletzten. Da hat wohl irgendein ja, Vollidiot ja, rumgeschossen. Und ja, das ist eben leider das Ding in Amerika oder in einigen Staaten, dass da die Waffengesetze halt sehr, sehr locker sind und dass dann halt so etwas passieren kann. Es ist sehr, sehr traurig, es ist sehr, sehr schlimm, dass sowas passiert, weil eigentlich sollte das ein toller Empfang für die Champions sein und auch für die Stadt Kansas, dass es dann einfach ein tolles Erlebnis ist, wo die ganze Stadt da auf den Beinen steht und dass dann sowas überschattet wird, ist sehr, sehr schlimm. Der Mann ist allerdings wohl gefasst worden, so wie ich das gesehen habe. Das ist zumindest eine positive News davon. Aber insgesamt muss man sagen, ja, ein trauriges Ereignis. Und ja, bei mir waren es jetzt auch traurige Ereignisse, denn ich glaube, rein sportlich gesehen hätte die Woche für mich persönlich ja kaum schlechter hätte laufen können. Ich fange mal mit dem harmlosesten an, gestern Premier League Darts. Michael Smith, der bis dato Tabellenführer der Premier League, gestern in der ersten Runde, also im Viertelfinale gegen Rob Cross, rausgeflogen. Ist allerdings nicht dramatisch. Er ist immer noch Zweiter, ist natürlich aber nicht ganz cool, wenn man keine Punkte holt. Aber dadurch, dass auch Luke Littler unter anderem keine Punkte geholt hat und nur Van Gerven ihn überholt hat und er immer noch am Platz 2 steht und die ersten 4 Komma weiter, ist das kein Problem für den Bully Boy. Aber trotzdem wäre es natürlich schöner gewesen, wenn er dort mindestens bis ins Halbfinale gekommen wäre. Aber ja, was den FC Bayern München betrifft, ja, war es wohl eine der schlechtesten Bayern-Wochen der vergangenen Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Ich fange mal chronologisch an mit dem Topspiel in Leverkusen. Wir haben darüber gesprochen, das wird ein wegweisendes Spiel die Saison sein. Und ich kann als Bayern-Fan sogar noch glücklich sein, dass das Spiel so früh in der Saison oder so früh in der Rückrunde stattgefunden hat. Denn ja, der Abstand beträgt jetzt nicht mal mehr 2 Punkte zu Bayern 04 Leverkusen, sondern ganze 5 Punkte. Nach einer miserablen Leistung, muss man sagen, ist Bayern in Leverkusen baden gegangen und auch komplett verdient. Auch in der Höhe hat man dort das Spiel verloren. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Wie gesagt, ich war in Köln. Ich habe versucht, das irgendwie zu verfolgen. Aber weil wir da auch auf dem Weg im Club waren und so weiter und die ganze Stadt voll ist, der Empfang nicht gut ist, konnte ich das halt nur im Live-Ticker verfolgen. Es war wahrscheinlich aber auch besser, dass ich es im Live-Ticker verfolgt habe und dass ich auch schon ein bisschen Intus hatte, weil sonst wäre ich wahrscheinlich deutlich schlechter gelaunt gewesen an dem Abend. Ja, man ist früh in Rückstand geraten. Ja, oder ich fange erstmal mit der Aufstellung an. Mit einer Aufstellung mit einer Fünferkette fand ich sehr, sehr überraschend. Bayern wollte dort Leverkusen spiegeln. Das hat allerdings überhaupt nicht geklappt und das hat auch, glaube ich, nicht geklappt, weil Thomas Tuchel. Ich war immer ein Verteidiger von ihm, muss ich ganz klar sagen. Ich habe ihn immer verteidigt und auch immer gesagt, dass er für mich, finde ich, ein guter Mann ist. Er wurde ja viel kritisiert, auch Ende letzter Saison. Da habe ich ihn immer noch in Schutz genommen und habe gesagt, da kann er nicht viel für. Aber nach den Auftritten in der Champions League und jetzt auch gegen Bayern und für Leverkusen, muss ich ganz klar sagen, dass er ein Problem hat und dass er etwas ganz schnell bei den Bayern ändern muss. Denn wenn man sich mal anguckt, was da momentan abgeht. Er spielt eine Fünferkette, aber lässt, er hat drei gute Innenverteidiger mit De Ligt, mit Kim, mit Upamecano. Er lässt De Ligt, der als einziger Topfit ist, der nicht aus einer Verletzung bzw. von einem Turnier zurückkommt, nicht spielen, sondern lässt Eric Dier spielen, der, finde ich, keinen schlechten Job bis jetzt bei Bayern gemacht hat, bis zum Spiel in Leverkusen. Aber wenn du doch schon eine Fünferkette spielst, dann spiel doch auch bitte mit deinem besten Innenverteidiger, der letztes Jahr von den Fans zum Spieler der Saison gewählt worden ist, der unfassbar beliebt bei den Fans ist, der auch meiner Meinung nach mit Abstand der beste Innenverteidiger bei Bayern ist, der am wenigsten Fehler macht, der im Spielaufbau extrem gut ist, der auch kopfballgefährlich ist, auch davor die Woche gegen Gladbach noch getroffen hat. Den lässt er auf der Bank. Also bei allem Respekt, das verstehe ich nicht. Ich verstehe generell nicht, was Thomas Tuchel gegen Matthijs De Ligt hat. Ja, er lässt eine Fünferkette spielen. Bayern kassiert durch Stanisic ausgerechnet, der nach Leverkusen ausgeliehen ist. Das 1-0, was katastrophal verteidigt ist. Upamecano und Sané schnauzen sich da an. Sané verteidigt den Einwurf nicht richtig. Upamecano pennt in der Mitte, lässt den Ball dort einfach durch. Boué, der Rechtsverteidiger gespielt hat, schläft auch komplett und lässt den Ball hinten durch und zack, steht 1-0 durch Stanisic. Also eine Verkettung dummer Umstände, die man komplett selbst zu verantworten hat. Dann auch ist man gar nicht weiter gefährlich geworden. Wie gesagt, ich habe nur die Highlights gesehen, ich habe mir nicht das ganze Spiel angeguckt, aber man hat hier auch keinen Schuss richtig aufs Tor und man wurde nicht richtig gefährlich. Ja, das war schon erschreckend, weil eigentlich denkt man, dass Bayern dann in so einem, vor allem bei Bayern in solchen Topspielen eigentlich immer über sich hinausragt. Sieht man ja häufig gegen Dortmund, sieht man auch in eigentlich immer auch gegen Leverkusen, auch gegen Leipzig in solchen Topspielen, ist Bayern eigentlich immer auf dem Punkt da. Allerdings war das jetzt wirklich gar nicht der Fall. Man wird gar nicht gefährlich, dann kurz nach der Halbzeit ein viel zu einfacher Doppelpass. Natürlich ist es dann auch am Ende gut ausgespielt von Leverkusen, aber wenn du eine Fünferkette spielst und dann einfach ein Doppelpass, wo Grimaldo 30 Meter oder 25 Meter einfach durch die Abwehr durchlaufen kann, also er spielt den Pass, läuft durch, kriegt den Pass wieder durchgesteckt und er steht frei vom Tor. Das darf nicht sein, das muss besser verteidigt werden. Und ja, dann beugt man sich nicht mal nach dem 2-0 auf. Man hat zwei Weckrufe in dem Spiel und man wird einfach nicht wach und man hat einfach unfassbar schlecht gespielt, sowohl offensiv als auch defensiv. Dann hat man noch das 3-0 bekommen nach einer Ecke von sich selbst, wo Neuer damit nach vorne gegangen ist. Frimpong, der den Ball dann perfekt reinhaut. Vielleicht ist auch ein bisschen Glück mit dabei gewesen, aber am Ende des Tages ist es ein hochverdienter Sieg für Bayern und für Leverkusen gewesen. Eine unfassbar schlechte Performance der Bayern. Und ich hatte damit gerechnet, dass man dann am Mittwoch, also gestern, nee, vorgestern, eine Reaktion darauf zeigt, weil die Mannschaft sehr kritisiert worden ist, Tuchel sehr kritisiert worden ist. Dann bin ich eigentlich der felsenfesten Überzeugung, dass Bayern dann in die Champions League geht und dann sagt, jo, wir zeigen es unseren Kritikern, wir können es besser. Und dann sehe ich wieder, Matthijs de Ligt spielt wieder nicht in der Innenverteidigung, sondern Upamecano und Kim, die wirklich eine Disaster-Class gegen Leverkusen rausgehauen haben. Aber okay, habe ich gesagt, gucken wir mal, was wird. Und Bayern ist auch gut in die Partie reingekommen. Hat direkt eine gute Körpersprache gehabt. Man hatte durch Kimmich eine gute Chance, den Ball muss er eigentlich aufs Tor bringen. Leroy Sané mit einem Freistoß, der wirklich hauchzart am Pfosten vorbeigeht. Also Das war wirklich sehr, sehr eng. Jamal Musiala eigentlich mit einer hundertprozentigen, wo er frei vom Torwart steht, den Ball dann aber knapp übers Tor haut. Also die Chancen waren da bei Bayern auf die Führung, auch bei Lazio ja vorne nicht sonderlich gefährlich geworden ist. Wäre eine Pausenführung durchaus verdient gewesen für den deutschen Rekordmeister. Und ich bin eigentlich auch mit einem positiven Gefühl in die Halbzeit gegangen, weil ich dachte, ja, wenn wir jetzt schon so, sage ich mal, mehr oder weniger am Drücken sind und sagen können, wir sind hier die bessere Mannschaft, dann belohnen wir uns in der zweiten Halbzeit. Aber ich habe selten so einen Abfall gesehen wie in der zweiten Halbzeit. Also Bayern hat ja nicht einen Torschuss im gesamten Spiel. Man muss sagen, die Chancen davon, Sané und Musiala, waren halt sehr, sehr knapp. Also das waren schon Großchancen. Aber man hatte im ganzen Spiel keinen Schuss aufs Tor. In der zweiten Halbzeit war das Gefährlichste, was man hatte, ein Kopfball von Harry Kane, der 5 Meter übers Tor ging. Das war das Gefährlichste. Offensiv ging gar nichts. Und das Passspiel, die Passquote, ich will gar nicht wissen, wie der Wert da war. Das war ja, das war, also da dachtest du, du sitzt da sonntags in der Kreisliga, wo du gesehen hast, wie der Kimmich da die Pässe spielt und auch Musiala ein paar Mal. Also ich habe sowas selten gesehen und das sind eigentlich Spieler, die Top-Techniker sind. Ein Kimmich, ein Goretzka, ein Musiala gehören zu den besten Technikern der Liga. Die müssen doch eigentlich solche Pässe über 3, 4 Meter hinbekommen. Aber nein, man hat solche eklatanten Fehler im Aufbauspiel auch gehabt. Im Mittelfeld, es war keine Körpersprache mehr da. Alles, was eigentlich in der ersten Halbzeit noch gut war, war in der zweiten Halbzeit schlecht. Ich habe sowas wirklich nicht, bei Bayern habe ich das wirklich selten gesehen, dass man sowas nicht hinbekommt. Ich meine, dass man mal einen schlechten Tag hat und auch mal verliert. Und meinetwegen so wie in Leverkusen, Schwamm drüber, das passiert mal. Aber sowas, sowas Eklatantes, dass du so, sage ich mal, also das erklärst du mir gar nicht. Das kannst du vielleicht in der Jugend, in der Erziehung kannst du das noch erklären, dass du da mal 5 Fehlpässe hintereinander spielst. Aber das habe ich wirklich selten gesehen. Das war das erste Mal, das hat mich so ein bisschen erinnert an das Spiel gegen Gladbach, wo Leon Goretzka 3 falsche Einwürfe hintereinander gemacht hat. Also ich bin auch komplett ausgerastet während des Spiels. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es auch selten bei einer Mannschaft wie Bayern München gesehen, dass solche einfachen Abläufe nicht geklappt haben. Sowas darf auf so einem Niveau in der Champions League nicht passieren. Und das Ding ist, Rom war ja nicht mal gut. Die haben ja nicht mal gute Torschüsse gehabt. Okay, sie hatten eine, wo Neuer kurz nach Wiederanpfiff den Ball halten muss. Das war gut gemacht. Dann steht es immer noch 0-0 in der 69. und du bist eigentlich noch im Spiel drin. Du kannst doch auch ein Unentschieden sagst noch, ist ja okay. Aber dann lässt du dich auskontern. Ciro Immobile lässt 5 Spieler aussteigen. Das wird verteidigt wie von der Bambini-Mannschaft. Und Upamecano, es war auch unglücklich. Ich will ja ihm nicht komplett die Schuld, oder man muss ihm wahrscheinlich komplett die Schuld zuweisen, aber es war unglücklich. Tritt dann ich weiß den Namen nicht von ihm, dem Römer, Außenstürmer, komplett auf dem Fuß mit gestreckten Beinen, ist eine rote Karte, kriegst einen Elfmeter. Und der einzige Weg, wie Rom in dem Spiel hätte Tor machen können, war durch einen Elfmeter, durch Ciro Immobile, den hat er dann auch eiskalt genutzt. Das war die einzig wirklich, wirklich gute Chance von Rom in dem Spiel. Dann machen sie halt das Tor. Und Bayern, ja, kann auch froh sein, dass er das 1-0 über die Zeit gerettet hat. Jetzt hat man nicht eine komplette Drecksausgangsposition vom Rückspiel in der Allianz Arena, wo ich wirklich hoffe, dass man dort stärker zurückkommt. Jetzt benutzen ja auch viele, auch Bayern-Fans, die Ausrede, wir haben so viele Verletzte und so weiter, die zählt für mich nicht. Also natürlich ein Coman fehlt, ein Davis fehlt, Boué hat sich jetzt noch verletzt. Aber das ist für mich keine Ausrede. Du musst in so einem Spiel, kannst du doch nicht mit so einer Einstellung spielen. Vor allem, nachdem du zuvor 3-0 in Leverkusen verloren hast. Es hat an allen Ecken und Enden gefehlt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit bin ich fein mit, habe ich auch gesagt, war okay, war jetzt auch nicht eine super erste Halbzeit, war aber eine ordentliche erste Halbzeit, damit konnte man leben. Aber wie Bayern in der zweiten Halbzeit aufgetreten ist, das lässt mich auch an Thomas Tuchel zweifeln. Das erste Mal, ganz klar, es sind jetzt ja auch von Sky so ein paar Sachen durchgesickert, dass er der Mannschaft nach dem Leverkusen-Spiel gesagt hat, dass sie ja nicht so gut sind, wie er dachte. Man weiß natürlich nicht, wie häufig sowas stimmt, aber wenn dann halt schon solche Sachen, sag ich mal, durchsickern, das gab es das letzte Mal unter Niko Kovac, dann ja, sieht das nicht gut aus für Tuchel, weil auch die Spieler dann wohl nicht auf seiner Seite stehen. Wobei man sagen muss, dass Harry Kane und auch Thomas Müller, Kane jetzt nach dem Spiel gegen Lazio, Müller nach dem Spiel in Leverkusen sich noch auf die Seite von Tuchel gestellt haben. Ja, aber ich fühle auch momentan dieses Bayern-Gehen einfach überhaupt nicht in der Mannschaft. Also es ist jetzt auch nicht so, wie zum Beispiel, als es mal unter Guardiola war oder so, als Bayern hat er auch mal in Porto ein Hinspiel verloren. Also da bist du in das Rückspiel gegangen und wusstest, die zerlegen die heute und dann haben die auch 7-1 zerlegt. Aber ich gehe jetzt auch nicht in das Rückspiel mit dieser Einstellung, boah, ich bin mir zu mindestens 80% sicher, dass Bayern da weiterkommen wird. Das kann nicht sein. Also so wie die momentan auftreten, ist das nicht gut genug. Ich meine, ich habe auch die Saison auch viel noch, ich habe da immer viel schön geredet, habe gesagt, wir haben nur zwei, drei Spiele nicht gewonnen, der Liga, im Pokal sind unglücklich rausgeflogen, der Champions League haben wir alles gewonnen. Aber mittlerweile gehen mir da auch die Argumente aus, weil sie halt immer mehr Spiele verlieren. In der Champions League läuft es nicht gut. Und es läuft auch eine titellose Saison momentan raus, weil im Pokal ist man raus. In der Champions League, wenn man so auftritt, ist man spätestens im Viertelfinale raus. In der Bundesliga hängt man 5 Punkte hinter Leverkusen, die, ja, wenn sie so weitermachen, wie bis jetzt, ja, zum Meistertitel spazieren können. Also, es ist Alarmstufe Rot beim FC Bayern und es müssen jetzt Taten folgen. Es ist natürlich auch so, dass extrem viel berichten wird über Bayern, viel mehr als bei eben anderen Bundesligisten und dass die Spieler als auch den Trainer sicherlich irgendwo belasten. Aber ja, das darf in dieser Situation keine Ausrede sein. Man muss jetzt Taten folgen lassen, man muss die nächsten Spiele in der Bundesliga zwingend gewinnen gegen Bochum. Am Wochenende ist ein Pflichtsieg auswärts, gegen Leipzig am übernächsten Wochenende ist ein Pflichtsieg zu Hause. Dann ist das Champions League Rückspiel. Und wenn man bis dahin die Spiele, die 3 Spiele gewonnen haben sollte, dann kann man mal wieder reden und sie am Tisch setzen und gucken. Aber so wie es momentan ist, herrscht Alarmstufe Rot und es muss sich was ändern. Ich sage nicht, dass der Trainer unbedingt rausgeworfen werden muss, aber er muss was an seiner Taktik ändern, weil auch so wenig Kreativität habe ich im FC Bayern selten gesehen.
Ja, also zwei sehr, sehr enttäuschende Auftritte von Bayern. Also ich glaube, das Spiel gegen Leverkusen vor allen Dingen war, glaube ich, das schlechteste Bayern-Spiel, was ich in meinem Leben gesehen habe. Gegen Lazio war es sogar noch ein bisschen besser, obwohl es auch schon nah dran war. Also was sie gegen Leverkusen sich zusammengespielt haben, das war wirklich, also die haben gespielt wie ein Tabellen-13. Und vielleicht sogar noch schlechter. Also offensiv ging da überhaupt nichts. Also es war nicht einmal so, dass du irgendwie gedacht hast, jetzt wird es vielleicht mal gefährlich. Also wirklich gar nichts. Es gab nicht einen Schuss irgendwie in Richtung des Tores. Und also das war wirklich, ich war wirklich erschrocken. Und Leverkusen hat es halt dann einfach gut gemacht. Hat natürlich ist das Spiel dann auch irgendwie so auf ihre Seite gekippt. Spätestens nach dem 1-0 für Leverkusen war Bayern komplett weggeknickt irgendwie. Am Ende hatten sie dann zwar noch mal ein bisschen mehr Ballbesitz, aber mehr war das dann auch nicht. Dann kommt Neuer in der 90. plus 3 gefühlt bei einem Rückstand von 2-0 nach vorne, wo keiner weiß, was der da will. Neuer übrigens auch mit einem sehr schlechten Spiel. Also der hat einen Ball nach dem anderen den Leverkusener in die Füße gespielt. Auch das ist auffällig gewesen. Und ja, also ich war wirklich erschrocken. Und Leverkusen hat es halt einfach eiskalt gemacht. Und haben halt diese Euphorie, die dann das ganze Stadion dort aufgenommen hat nach diesem 1 zu 0 und was die Bayern den Leverkusen ja mehr oder weniger geschenkt haben. Ich sehe vor allem da Boey in der Bringschuld, der da ja völlig am Schlafen ist beim 1 zu 0. Ja, haben sie einfach mitgenommen durchs ganze Spiel und haben sich dann immer da, wo die Chancen waren, belohnt. Und ich muss sagen, auch. Ich muss sagen, ich bin immer noch kein Kritiker von Tuchel. Ich muss sagen, auch wenn natürlich jetzt zwei schlechte Spiele war, finde ich, dass er da nicht so wirklich viel für Schuld hat. Klar gegen Leverkusen, die Aufstellung, die ist ein Manko gewesen, das muss man ganz klar sagen. Dass man da auf einmal umstellt, so völlig grundlos, das habe ich nicht so wirklich verstanden. Denn Eric Dier sah für mich auch übers ganze Spiel jetzt nicht so glücklich aus auf seiner Innenverteidigerrolle. Was er ja auch nicht gewöhnt ist, auch keine Vorwürfe an ihn. Ja, also das war vielleicht das einzige Manko, aber ansonsten finde ich, kann man Tuchel immer noch nicht so einen riesen Vorwurf machen. Ich meine, bis auf jetzt die Niederlage gegen Leverkusen spielt Bayern auch von dem Punkteschnitt her eine überragende Saison, zumindest in der Liga, und hat da super, super Leistung gebracht und wäre ja in den letzten Jahren auch da mit diesen Leistungen Erster gewesen, locker. Und deshalb finde ich, ist das immer sehr, sehr schwer, Tuchel da Vorwürfe zu machen. Und du hast vorhin gesagt, du findest, man kann es nicht so an Verletzungen ausmachen. Gebe ich auf der einen Seite recht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon eine Belastung, denn
Ja, klar.
das macht auch, also klar, Bayern sollte normalerweise die Ansprüche haben, dass du halt auch eine zweite Reihe hast, die zum Beispiel Lazio Rom schlägt, die Tabellenachter in der Liga sind. Die 8. schlechteste Defensive in der Liga haben, Offensive meine ich. Natürlich sollte das ein Anspruch sein, das als FC Bayern selbst mit fast der zweiten Garde zu lösen. Aber ja, gegen den Leverkusen vor allen Dingen spreche ich jetzt erstmal drüber, schaffst du das halt nicht. Und ich muss sagen, da muss man halt sagen, so ein Coman, so ein Davis, so ein Kimmich dann auch in der Mitte und oder Leimer, der es ja auch immer wieder gut gemacht hat, eigentlich bisher in der Saison, die haben da schon sehr, sehr gefehlt. Und die Verletzungen wirken sich schon aufs Bayern-Spiel aus. Auch wenn man vielleicht Spieler hat, die das gut ersetzen können, macht das trotzdem was mit der Psyche der Spieler, wenn du weißt, dass da um dich herum einer nach dem anderen wegbricht und immer wieder. Das ist schon dann nicht ganz so einfach. Und deshalb in Leverkusen war es einfach eine schwache Leistung. Da will ich Tuchel gar nichts ankreiden, bis auf vielleicht die Einstellung. Und das, was er nach dem Spiel getrieben hat, das will ich ihm dahingehend sehr,
Ja,
sehr ankreiden.
hat er viel Scheiße gelabert, das stimmt
Denn
schon.
das ist etwas, das finde ich sowas von, also das finde ich für einen Trainer eines solchen Teams, finde ich das, also das ist wirklich eine Frechheit, muss ich schon ehrlich sagen. Erstens sagt er, dass für ihn das 3-0 zu hoch ausfiel. Also für mich ist das 3-0 das komplett richtige Ergebnis gewesen. Für mich kann Bayern eher froh sein, dass es nicht höher ausgegangen ist, anstatt dass es zu hoch ausgegangen ist. Das ist schon mal das Erste. Und dann zum Zweiten diese Stanisic-Klausa, wo er da ankommt mit diesem von wegen den Leihverträgen in der Premier League, dass da Spieler nicht gegen ihren Verein spielen dürfen, gegen die,
Ja, das ist auch
von
Quatsch.
dem sie ausgeliehen wird. Vom Ding her verstehe ich die Regel. Meines Wissensstands nach kannst du das aber in jedem Vertrag, egal ob Premier League oder nicht, aufnehmen. Du kannst, wenn du einen Vertrag mit einem anderen Verein auflegst, kannst du ja mit dem sagen, das ist mein Spieler im Grunde immer noch und ich möchte nicht, dass er gegen mich selbst spielt. Das wüsste ich jetzt nicht, dass das in irgendeiner Weise untersagt ist. Ich glaube, das ist schon gerechtfertigt. Und Tuchel war ja der diese Entscheidung getroffen hat, der gesagt hat, Stanisic kann ausgeliehen werden, den brauchen wir nicht, weil er sich irgendwelche anderen Leute kaufen wollen, die für ihn besser waren. Und ja. Er merkt, er hatte, glaube ich, dann viele Bayern-Fans haben es, selbst Bayern-Fans haben es danach schon gesagt, dass das ein Riesenfehler war, direkt nach der Bekanntgabe.
Das habe ich ja auch gesagt. Da habe
Ja,
ich im
genau.
Podcast haben wir
Da
darüber gesprochen.
haben wir hier im Podcast drüber geredet, dass wir glauben, dass das eine Riesenfehlentscheidung war. Zumal der Pavard-Abgang zu dem Zeitpunkt ja auch schon eigentlich mehr oder weniger feststand.
Ja.
Und ja, jetzt sieht Tuchel, dass Stanisic, wenn er gefordert ist in Leverkusen, immer Leistung bringt und auch sehr, sehr starke Leistung. Jetzt trifft er halt noch unglücklicherweise gegen die Bayern. Bayern verliert desaströs 3-0. Und ja, dann will er da irgendwie seinen Kopf mit sowas aus der Schlinge ziehen. Aber ich finde, also sowas finde ich einfach, gehört sich gar nicht. Warum lobt man nicht mal so einen Spieler? Ich meine, alle haben ja auch auf die Leb das muss man ja auch ansprechen, nicht nur die Bayern-Aufstellung wurde vor dem Spiel kritisch beäugt, sondern auch die Leverkusen-Aufstellung, die mit einem Adli, mit einem Teller, mit einem. Mit wem sind sie noch gestartet? Mit einem Stanisic eben gestartet sind, statt Frimpong, Schick oder Iglesias oder einem Hofmann, die alle auf der Bank saßen. Hofmann und Frimpong vor allen Dingen, ja, absolute Leistungsträger bei Leverkusen. Auch da haben ja alle was über die Aufstellung gesagt. Also ist ja nicht so, Xabi Alonso hat da ja auch tatsächlich was umprobiert, aber es hat einfach geklappt bei Leverkusen. Und das macht einfach gerade so ein bisschen Unterschied. Und da muss man natürlich sagen, kommt Leverkusen auch zugute, dass sie einen Flow haben. Bei Bayern muss man dazu sagen, auch wenn sie ja aus den letzten, also wenn man sich jetzt mal das gesamte Jahr 2024 anguckt, war ja gefühlt noch nicht ein gutes Spiel dabei. Also du hattest das 0-1 gegen Bremen, du hattest jetzt das 0-3 gegen Leverkusen, du hattest die Niederlage gegen Lazio, dann hattest du einen knappen Sieg gegen Union waren.
Union war 1-0,
Ja,
gegen
stimmt. Knappen Sieg gegen
Augsburg war
Union, knappen
3-2.
Sieg gegen Augsburg
Das
und
einzig Okay
einen okayen Sieg
gegen
gegen
Gladbach.
Gladbach, wo du aber auch eine bestimmte Zeit hinten lagst. Aber der war noch ganz, also das war in Ordnung. Da kann man nichts gegen sagen. Aber insgesamt lässt sich festhalten, dass die Bayern echt jetzt über die ganze Zeit keinen guten Auftritt hatten. Und bei den Bayern ist es ja immer so, dass sie mal so ein Spiel verlieren. Und dann ist ja so, den Gedankengang finde ich auch bei mir immer wieder. Den habe ich nach dem Bremen-Spiel gedacht, den habe ich auch jetzt wieder nach dem Leverkusen-Spiel gedacht, dafür geht das, wenn sie das Spiel verlieren oder schlecht spielen, dafür gewinnen sie das nächste Spiel wieder 4-0. Aber das schaffen sie aktuell einfach nicht. Und jetzt, wenn man sich auch so ein Lazio-Spiel ansieht, also Klar, in der ersten Halbzeit haben sie da zwei ganz gute Chancen. Der Freistoß war eine starke Taktik, wenn das klappt, echt stark. Das war richtig gut gespielt und auch der Abschluss von Musiala war gut gespielt, auch wenn ich mich frage, warum Goretzka da vielleicht nicht schon vorher schießt, der für meine Begriffe völlig frei mittig vorm Tor steht.
Ja, das war aber wenigstens mal schon rausgespielt, die
Ja,
Situation.
das war schön rausgespielt, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, am Ende vielleicht ein bisschen zu viel, aber war völlig in Ordnung, war eine gute Chance. Aber ansonsten war das auch kein guter Auftritt in der ersten Halbzeit. Also man hatte den Ball, aber viel damit anfangen konnte man auch nicht. Und Lazio war auch hin und wieder ein bisschen am Drücker. Also ich finde auch, der Sieg für Lazio geht in Ordnung. Ich finde auch, dass Bayern sich echt glücklich schätzen kann, dass es am Ende bei dem 1-0 geblieben ist. Ich meine, es gab da schon noch so zwei, drei Aktionen, wo Lazio vielleicht ein bisschen mehr hätte rausmachen können, dann in der Schlussphase noch. Also ja, ist gerade schwer bei den Bayern. Jetzt geht es am Wochenende gegen Bochum an die Castroper Straße. Doch, ja,
Ja.
auch kein leichtes Unterfangen. Bochum heim immer schwer. Da hat Bayern ja mal vor, ich glaube, 2, 3 Jahren, auch 2 Jahren war es, glaube ich, ganz bittere Erfahrungen gemacht. Ich persönlich muss sagen, auch wenn ich es gerade angesprochen habe, dass das Denken mich vielleicht aktuell fehlleitet, aber ich muss sagen, ich gehe davon aus, dass die Bayern das Spiel gewinnen werden. Also ich möchte jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. Aber trotzdem, man kann bei den Bayern aktuell, muss man echt sagen, man kann da mit allem rechnen. Und wenn man sich anguckt, jetzt mal so die Mannschaft gegen Lazio, also Upamecano, klar kann man sich drüber streiten, ob das eine harte Doppelbestrafung ist, aber am Ende muss man sagen, es ist einfach dumm. Es ist
Es ist
einfach
halt
dumm.
vertretbar.
Und
Es ist halt vertretbar. Kann man
ja,
halt geben, finde ich.
und Upamecano, der spielt, finde ich eigentlich, wenn man seine durchschnittliche Leistung sieht, spielt er eine starke Saison. Also spielt er eigentlich immer einen starken Stiefel. Aber der hat immer alle 3, 4 Spiele hat er so diese ein, zwei Aktionen drin,
Ja.
wo bei dem auf einmal völlig alles aussetzt. Und das war so eine. Und das ist einfach so völlig unnötig gewesen, weil für die Bayern, auch wenn es nicht das beste Spiel war, hätte man es ja ziehen können. Aber durch diese rote Karte und das 1-0 dann per
Da war das
Elfmeter
Spiel
wurde
halt
es dann
durch.
halt, war das Spiel halt
Was
durch. Zumal einem ja vorher schon viel schwer fiel.
man aber noch sagen muss, was dann halt gar nicht geht, ist dann halt, dass er dann nach dem Spiel, also auch schon während des Spiels, teilweise von den Römer-Fans, die ja auch dafür bekannt sind, ja, mal irgendwie rechte Sachen und rassistische Parolen irgendwie rauszuhauen, dass er dann während des Spiels teilweise schon beleidigt worden ist und dann auch nachher auf Social Media von Bayern-Fans, ich will gar nicht, eigentlich sind das keine Fans, von irgendwelchen Vollidioten dann rassistisch beleidigt worden ist mit irgendwelchen Affen-Emojis und ja, sowas geht gar nicht. Nur weil jemand eine schlechte Leistung zeigt und eine schlechte Aktion hat, muss man oder darf man sowas überhaupt nicht machen. Sowas sollte auf gar keinen Fall stattfinden.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Habe ich jetzt so nicht mitbekommen, aber das ist ja irgendwie, also
Ist ja auch
man
richtig
muss
so.
leider Gottes sagen, auch wenn mittlerweile ja viel dagegen getan wird, ist es halt irgendwie auch ein Teil unserer Gesellschaft. Also es ist ja eigentlich völlig normal, sage ich jetzt mal, zum Beispiel in Nkunku gegen Köln, der da vorne einen richtig starken Stiefel gegen Frankfurt spielt, hat da halt eine dumme Aktion, holt sich damit gelb-rot. Vielleicht verliert Frankfurt auch deshalb das Spiel durch diese gelb-rote Karte und wird halt danach auch beschimpft, obwohl ihn davor die Wochen alle vergöttert haben in Frankfurt.
Ja.
Und dann wird er da auch rassistisch beschimpft. Aber das ist ja nicht nur jetzt auf der rassistischen Schiene zu sehen, das ist ja auch bei weißen Sportlern ist das ja
Ja,
genauso, wenn jetzt
man haut dann halt bei Dunkelhäutigen direkt rassistische Sachen raus, weil halt, das ist halt so das Sensibelste ist,
ja,
womit man halt am meisten Menschen verletzen kann.
es ist halt bei weißen Menschen wird dafür dann andere Beleidigungen, ich will es hier
Da werden
nicht
halt
nennen,
Schimpfwörter
da
rausgehauen
werden
und
halt
so.
andere Schimpfwörter dann gegen verwendet und bei Dunkelhäutigen werden dann halt zuerst zu den Schimpfwörtern. Das ist ja halt immer auch so eine Sparte, wo man dann da direkt reingreift. Ja, ich finde es einfach generell schwierig. Das ist halt, und hinter Social Media können sich alle verstecken, aber ihre Sachen äußern und haben nichts zu befürchten. Das ist einfach leider so. Und ich glaube aber, dass zumindest in Social Media die Sportler da mittlerweile vor allem auf dem Niveau sehr, sehr gut mit umgehen können. Und vielleicht nehmen sie es zur Kenntnis, aber ich glaube, dass sie das mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr gut einschätzen können, weil sie damit ja auch schon sehr, sehr oft in Kontakt gekommen sind. Und deshalb glaube ich, ist es nicht zu hoch zu hängen. Ich denke jetzt nicht, dass Upamecano sich da zu viel zu Herzen nimmt. Ich finde es dann immer noch schwieriger, wenn sowas auf persönlicher Ebene im Stadion oder so passiert, wie man das ja früher bei Jordan Torunariga zum Beispiel
Ja.
gesehen hat, den das völlig zu Weißglut gebracht hat, oder auch bei anderen Spielern. Ich weiß nicht, bei Sterling war das ja, glaube ich, auch oft, wo dann man wirklich
Ja.
laut, deutlich im Stadion Affengeräusche gehört hat. Bei Vinicius Junior hat das ja ganz starke Form in der La Liga angenommen. Also das ist schon, also so auf persönlicher Ebene im Stadion und so, finde ich das dann schon nochmal eine Nummer, eine andere, ganz andere Nummer, wo das dann, glaube ich, auch einem eher nahe geht, als wenn jetzt auf Social Media irgendein Account da irgendwas schreibt. Aber naja, wollen wir mal die Themen wechseln, weg von den Bayern. Und da können wir mal kurz, ich habe Vinicius Junior angesprochen, da hatte ich auch eine klare Meinung zu unter der Woche, denn wenn man sieht, wie er sich da in Leipzig aufgeführt hat, da muss man manchmal sagen, wenn du so viel auszahlst, dann musst du manchmal dich auch damit abfinden, vielleicht auch mal was einzustecken. Das muss man auch in dem Zuge mal sagen. Also ich finde Vinicius echt einen richtig geilen Fußballer. Ich mag ihn echt sehr bei Real. Aber er hat es doch nicht nötig, sich so zu verhalten. Und das ist mir, ich hab, glaube ich, nur die zweite Halbzeit gesehen von dem Spiel Leipzig gegen Real Madrid. Habe deshalb auch nicht dieses umstrittene Tor gesehen von Šeško, glaube ich. Da kannst du vielleicht gleich mehr zu sagen. Aber wie Vinicius sich da gibt und wie er da jede Aktion irgendwie so Provokation sucht und so, das finde
Ja,
ich,
sich
hat
da
er
zum Beispiel
einfach.
vor die Ecke stellt, direkt einfach eine ganz
Ja,
schöne Ecke
und,
ausführt.
und.
Er stellt sich 2 Meter davor so.
Ja, und dann die Situation auch nochmal viermal aufkochen lassen. Ist nicht so, dass er dann weggeht oder so, sondern er
Ja.
geht nochmal viermal irgendwie hin, dann wirft er einen Becher irgendwo hin, dann geht er da nochmal zur Eckfahne, um den Becher wegzutun, der gar nicht, gefühlt nicht im Feld lag. Also, ja, finde ich, in so Situationen denke ich mir dann auch, Junge, du weißt, wie es ist, so viel Hate abzukriegen, aber mit sowas machst du es auch nicht besser. Das ist dann auch ein Punkt, wo ich sagen muss, kritisch, aber ja, ansonsten kann man ja zu dem Spiel sagen, Real gebeutelt angereist, hat am Ende trotzdem das 1-0 gegen Leipzig geholt. Für Leipzig natürlich bitter, für die, glaube ich, schon mehr drin gewesen wäre. Also, so wie ich es gesehen habe, war es eigentlich ein halbwegs ausgeglichenes Spiel.
Ja, ich würde sogar sagen, mit Vorteilen für Leipzig. Also
Ja, von
optimal
dem
verdient
Tor,
am Ende.
ich glaube, da kannst du dann jetzt mehr zu sagen. Ich glaube, es war eine Ecke, wo irgendwer anscheinend aktiv im Abseits war, obwohl das gar nicht so aktiv war.
Ja, bei Henrichs, ja.
Ja, kannst du ja kurz mal sagen, wie es da.
Ja, da war, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Ecke oder eine Freischussflanke war. Jedenfalls, der Ball wird rausgespielt, also rausgefaustet vom Tor. Der Ball kommt, ja, kaum 5, 6, 7, 8 Meter vom 16er, vom linken 16er-Eck entfernt, zu einem Leipziger, der spielt eine Flanke und Šeško macht das 1 zu 0 und das Tor wird dann aberkannt, weil Benny Henrichs hinter Lunin, also hinter dem Torwart von, oder war das Lunin überhaupt der zweite? Doch, ist Lunin,
Ja.
meine ich, der zweite Torwart von Real, hinter ihm
Der
steht.
dritte sogar.
Oder dritte. Nee, ich glaube, Lunin ist auch verletzt. Das ist jetzt. Ich glaube, das war nämlich gar nicht Lunin. Das war ein anderer, der da
Nee,
gesetzt
also
hat.
erster Torwart ist ja Courtois,
Courtois, ja.
zweiter Torwart ist Kepa, den die ja nach dem Courtois,
Stimmt, ja, klar.
und
Kepa habe ich
im
vergessen.
Tor stand Lunin.
Genau. Und der stand nämlich hinter, also Benny Henrich stand hinter Lunin und er stand hinter ihm so, ne? Also er war auch nicht in Ballnähe oder sonst irgendwas. Und weil er dann angeblich, also er war so am Vorbeigehen an Lunin, weil er Lunin angeblich aktiv behindert hat und weil Henrichs weit im Abseits, hat das schon nicht gezählt. Also da habe ich halt auch, also, man sagt ja auch häufig so, war dritt oder irgendwie sowas, so weil Real häufig Glück mit Schiedsrichtern hat, aber es ist halt auch so, also jetzt mal ganz ehrlich, wie kann sowas denn abgepfiffen werden? Also es ist mir unerklärlich, wie so ein Tor nicht zählen kann. Und das wäre halt die Führung für Leipzig gewesen, dann nimmt das Spiel nochmal vielleicht eine andere Richtung. Und deshalb muss ich sagen, war ein tolles Spiel. Natürlich dann das Tor von Real, ein absolutes Traumtor, eine Einzelaktion von Brahim Diaz, was meine ich, der ja 3, 4 Männer aussteigen lässt und den dann perfekt oben mit dem linken Fuß im Winkel schlenzert, so ein bisschen an Arjen Robben erinnert. Und Leipzig aber hat davon nicht entmutigen lassen, hat weiter nach vorne gespielt und hätte den Sieg, oder nicht den Sieg, aber hätte den Unentschieden auf jeden Fall verdient gehabt, war die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit, viele Torchancen rausgespielt, auch in der ersten Halbzeit waren sie gut. Ja, und dann waren auch zum Beispiel so andere Kleinigkeiten, wo Fehlentscheidungen waren, wie zum Beispiel Carvajal, der eine ganz, ganz klare gelbe Karte in der ersten Halbzeit sehen muss, also wirklich glasklar, der legt sich dann noch mit, wer war, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der gefallen hat, aber legt sich dann noch mit Schlager hat er sich angelegt, auf jeden Fall, legt er sich da an und der Schiedsrichter gibt halt nicht mal Freistoß, also es ist, und er stand direkt daneben, es war so ein klares Tor von Carvajal und so eine klare gelbe Karte. Und dann in der zweiten Halbzeit sieht er bei seinem dritten gelbwürdigen Foul mal eine gelbe Karte. Also das ist mir halt wirklich unerklärlich, wie halt die Schiedsrichter in solchen wichtigen Spielen gefühlt immer auf der Seite von Real Madrid sind. Aber ja, nur mal, nur das am Rande. Die anderen Spiele, City mit einem 3-1 Auswärtssieg in Kopenhagen und PSG zu Hause mit einem 2-0-Sieg gegen Real Sociedad, wo ja auch gestern Abend die große News gekommen ist bei PSG, dass Kylian Mbappé den Verantwortlichen mitgeteilt hat, dass er den Verein im Sommer ablösefrei verlassen wird. Ich glaube, wohin er den Verein verlassen wird, ist klar. Da geht es in eine Richtung, die lautet Real Madrid. Natürlich werden dann auch mal andere Vereine in Verbindung gebracht, aber Mbappé und Real Madrid, das ist ein offenes Geheimnis. Dieser Flirt geht schon seit X Jahren. Also deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Kylian Mbappé dann im Sommer zu Real Madrid gehen wird. Noch keine Verträge sind unterschrieben, aber das ist jetzt so gut wie offiziell. Dann würde ich mal sagen, kommen wir noch mal zur Bundesliga zurück. Wir haben ja über das Bayern-Leverkusen-Spiel geredet, wir hatten über die Champions League geredet, aber wir hatten noch nicht über die anderen Spiele vom Wochenende geredet. Es war ja gestartet am Freitag mit einem ja, sehr souveränen Sieg vom BVB, muss man sagen. Finde ich eine tolle Leistung. Ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, aber ich habe weite Teile gesehen und ich muss sagen, das war endlich mal wieder ein richtig guter BVB-Auftritt, der mir einfach Spaß gemacht hat. Also das war so, ich bin zwar Bayern-Fan, aber sage ich auch, ich bin ja häufig in Dortmund im Stadion und an sich habe ich ja eigentlich gar nichts gegen Dortmund so. Das war ein tolles Spiel, es war gut anzusehen. Niklas Füllkrug mit zwei Vorlagen und einem Tor an seinem Geburtstag. Daniel Mahl mit einem Doppelpack, die Null hinten gehalten. Also man muss schon sagen, eine überragende Leistung des BVB. Das war, finde ich, einer der besten Saisonauftritte der Dortmunder. Und dann, ja, am Wochenende, wie gesagt, ich habe die Spiele, weil ich Karneval feiern war, leider nicht gesehen. Union mit einem Heimsieg gegen Wolfsburg für Niko Kovac, das hatten wir auch schon mal, ich glaube, vor 2 Folgen angesprochen, wird die Luft wirklich langsam dünn. Also der ist bald fällig, muss man sagen. Frankfurt 1-1 gegen Bochum, da muss man ja auch sagen, Frankfurt hatte ja Conference League gestern, Playoff, 2-2 gegen Saint-Gilloise nach 2-0 Führung. Das war ein bisschen bitter, aber trotzdem 2-2 kann man dann zu Hause, denke ich mal, gut in den Weiterkommen umwandeln. Freiburg auch noch, hatte gestern gegen Lens, was meine ich, 0-0 gespielt in dem Euroleague-Playoff. Dann Augsburg gegen Leipzig 2-2, war aus Leipziger Sicht auch wieder bitter, man hat wieder Punkte liegen lassen. Also da wird es jetzt auch schwer, weil die Dortmunder sind in letzter Zeit echt wieder gut in Fahrt, haben in diesem Jahr, ich glaube, von 15 möglichen Punkten 13 geholt. Und ja, haben dann jetzt halt 3 Punkte Abstand auf dem BVB. Die Champions League-Plätze werden langsam eng für die Leipziger. Frankfurt
Ja,
ein.
wobei ja durchaus der 5. Platz auch noch ein Champions-League-Platz
Ja,
sein kann,
das
ne?
stimmt.
Das
Falls
muss
das
man auch.
passieren sollte, hätten die Leipziger natürlich dort dann den Vorteil. Aber man muss auch sagen, ja gut, Frankfurt hat auch wieder Punkte liegen lassen. Sie haben 5 Punkte Abstand auf die. Das ist jetzt auch nicht so unendlich weit weg. Gladbach mit einem enttäuschenden Auftritt zu Hause gegen Darmstadt 0-0. Und Werder Bremen, nachdem sie 3 Siege in Folge hatten, unter anderem ja auch den Sieg in München, oder 4 Siege war es, glaube ich, 3 oder 4 gegen, nee, 3 waren es, eine Heimniederlage gegen Heidenheim, die sich wirklich jetzt schon, sage ich mal, als Aufsteiger, als Top-Aufsteiger etablieren und auch jetzt auf Platz 8, meine ich, oder Platz 9 sind, 27 Punkte, 11 Punkte Abstand vom Relegationsplatz. Ich will nicht sagen, man kann den Klassenerhalt schon feiern, aber das sieht alles sehr, sehr gut aus Heidenheimer Sicht. Dann
Ja.
am Sonntag.
Ja, also aus Heidenheimer Sicht würde ich schon sagen, dass man den Klassenerhalt feiern kann. Also ich sehe bei Heidenheim wirklich keinerlei Ansätze, dass die da irgendwie nochmal unten reinrutschen sollten. Also das muss man wirklich sagen, die Heidenheimer spielen echt stark. Haben den Bremern da, muss man ja auch mal ansprechen, die Riesengeburtstagssause ordentlich vermasselt.
Gute Choreo, ne?
Waren auf jeden Fall echt starke Bilder, die man da aus Bremen gesehen hat, das ganze Stadion in grün-weiß eingehüllt. Ja, super Stimmung vor dem Spiel. Aber dann hieß es ja recht schnell, ich glaube sogar 2-0 für Heidenheim. Und ja, dann hat Bremen nochmal angeschlossen, aber irgendwie sollte es da nichts werden. Da war eine Grundlage für eine Riesensause, aber am Ende hatten die Heidenheimer vom Schlossberg da was gegen.
Ja, dann, bevor wir da zum Kölner Spiel kommen, worauf du dann ja nochmal genauer eingehen kannst, hat Mainz eine erneute Klatsche bekommen am Sonntag gegen Stuttgart. Die Stuttgarter damit weiterhin auf Platz 3 und jetzt wurde auch ja der Mainzer Trainer entlassen. Wir haben jetzt auch schon direkt einen Nachfolger geholt. Und auch in der zweiten Liga ging es heiß her, muss man ganz klar sagen, am Freitag. Das Spiel der Zweitligasaison, bis jetzt muss man sagen, HSV mit einer 3-4-Niederlage gegen Hannover, 16 Minuten Nachspielzeitspiel war sehr, sehr lange unterbrochen. In der Nachspielzeit hat der HSV noch zuerst den Ausgleich Platz gemacht, dann Hannover wieder vorne gewesen, Benesch noch eine rote Karte bekommen, also ein absolutes Topspiel. Und was mich ein bisschen gebrochen hat, war Osnabrück, die leider nur 0-0 gespielt haben gegen Rostock. In der Partie, die man hätte gewinnen müssen. Also Osnabrück wirklich so viel besser gewesen, so viele Top-Chancen gehabt. Da konnte man sich erneut nicht belohnen und das hat sich irgendwie im Stadion so angefühlt, als wäre es eine Niederlage für Osnabrück gewesen. Obwohl sie jetzt das dritte Spiel hintereinander ungeschlagen sind und jetzt auch das zweite Mal in drei Spielen kein Gegentor kassiert haben, fühlt es sich irgendwie wie eine Niederlage an, weil man hat immer noch 9 Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz und auch auf Rostock auf dem 17. Und mit diesem Sieg hätte man mal so einen Befreiungsschlag holen können. Man hat weiterhin nur einen Saisonsieg. Das ist halt schon hart. Man spielt häufig, wie sage ich so häufig, keinen schlechten Fußball, aber man belohnt sich nicht. Und dann gab es dann noch die News, dass Tim Walter beim HSV seinen Posten räumen muss und Merlin Polzin, ehemaliger Co-Trainer von Daniel Thun, sein Nachfolger wird beim HSV, also er kennt den HSV dann auch. Und ja, er wird auch jetzt am Wochenende schon auf der, oder spielen die sogar heute? Nee, heute spielen sie nicht, spielen morgen gegen Rostock, wird er schon auf der Bank sitzen. Dann kannst du jetzt ja mal zum FC kommen. Und noch ganz kurz, Gramotzes wurde auch in Kaiserslautern entlassen. Also
Ja, war
viele
auf jeden Fall
Trainerentlassungen
auch,
diese Woche. Drei Stück.
ja, war auch keine lange Lebenszeit von Dimitrios Gramotzes bei Kaiserslautern. Ja, wo man immer wieder dachte, vielleicht kommt der Aufschwung, zuletzt ja auch beim Weiterkommen im Pokal gegen Hertha. Aber ansonsten war da nicht viel von Dimitrios. Bitterer Auftritt natürlich, kann man auch ansagen. Das Comeback der Trainerlegende bei Kaiserslautern, Friedhelm Funkel, übernimmt.
Ja, der
Die
ewige Friedhelm.
Lauterer, der eigentlich gesagt hat, Köln war definitiv seine letzte Station für die 3, 4 Spiele, die er da war. Ja, ist er jetzt doch wieder zurück im Fußballgeschäft. Dass beim HSV da schon wer feststeht, das habe ich gar nicht wirklich so mitbekommen. Und bei Mainz scheinen sie es ja mit dem Bo zu haben. Da hat jetzt schon wieder irgendein Bo übernommen. Bin ich mal gespannt. Muss ich sagen, sagt mir jetzt nicht so viel der Name. Deshalb, bin ich da mal gespannt, was da bei den Mainzern kommt, die ja im Prinzip gar nicht mal so schlecht spielen. Es hapert einfach vorne irgendwie. Also muss man aus Kölner Sicht auch aufpassen, weil ich finde, Mainz spielt nicht mal so einen schlechten Fußball, sondern sie belohnen sich einfach nicht, ähnlich wie es die Osnabrücker machen. Muss man aufpassen, dass Mainz da nicht irgendwie ins richtige Fahrwasser noch kommt und dann ordentlich wieder Punkte holt. Ja, im richtigen Fahrwasser kann man sagen, ist Köln eigentlich aktuell. Also seit der Übernahme von Timo Schulz eine Niederlage gegen Borussia Dortmund, dort auch an sich keine schlechte Partie gezeigt. Und jetzt am Karnevalssonntag mit 6.000, mindestens 6.000 mitgereisten Kölnern an Karneval ein sehr, sehr bitteres 1-1 geholt gegen Hoffenheim. Sehr, sehr bitter, weil man in der, glaube ich, nahezu letzten Minute, ja, 90. plus 4, ein richtig dummes Gegentor kriegt von André Kramaric. Also, ja, den Ball muss, es ist einfach wieder ein typisches Köln-Gegentor und irgendwie habe ich es schon gerochen. Also, irgendwie hatte ich im Gefühl, da fällt noch eins irgendwie rein. Und ja, sie klären da einfach den Ball nicht sauber und ja, irgendwie huscht der Ball da dreimal durch den Strafraum und irgendwann steht Kramaric da, trifft dann noch einen Innenpfosten, trifft von da rein, auch noch ein bisschen Glück dabei. Und dann geht das Spiel 1-1 aus. Ist in Ordnung gegen Hoffenheim 1-1 zu spielen, besser als zu verlieren. Aber du gehst in der 79. Minute vielleicht nicht ganz so verdient durch Max Finkgräbe in Führung, durch einen richtig schönen Freistoß. Also zu dem Jungen muss man echt sagen, der spielt sich echt bei Köln aktuell in einen Rausch. Also zeigt sowohl defensiv als auch offensiv starke Leistung. Jetzt macht er gefühlt das erste direkte Freistoßtor für Köln seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Gefühlt seit Marcel Rissen seinen Hammer freistößen. Nee, danach kam noch Uth, der ein paar gemacht hat, und Duda hat, glaube ich, auch mal hier und dahin gemacht. Aber gibt es nicht oft bei Köln, dass da direkte Freistöße reinfliegen. Und Max Finkgräbe hat den reingemacht, und ich dachte mir noch vor dem Freistoß, wenn der Junge den irgendwie reinmachen sollte, dann ist er ja komplett irre. Und den macht er und macht darum natürlich den Hype um sich herum noch viel größer. Ich finde es auf der einen Seite geil, dass man wieder so einen Jungen hat, der da bei Köln aufblüht. Man hatte ja dieses Jahr mit Katterbach, Jakobs und Thielmann, die da bei Köln für Furore gesorgt haben, die allesamt aus der Jugend kamen. Jetzt hat man mit Finkgräbe nochmal so einen. Man könnte vielleicht sogar viel mehr haben, wenn man ein bisschen mehr auf die setzen würde. Mit einem Deal, mit einem Downs vor allen Dingen, wo ich nie verstehe, warum der nicht mal irgendwie eine Chance bekommt. Mit einem Bakary Tokanda in der Innenverteidigung, der von dem Timo Schulz auch noch sehr geschwärmt hat, der auch vielleicht noch
Ali Du?
irgendwo seine Chancen bekommt. Ja, Ali Du ist ja nicht aus der eigenen Jugend.
Ist er nicht aus
Und
der eigenen Jugend?
nee,
Ach
Ali
so.
Du ist von Frankfurt ausgeliehen.
Ach so, Leute, ich dachte immer, das wäre so, weil als wir gegen Dortmund im Stadion waren, haben die alle den so abgefeiert, deswegen dachte ich, das wäre so ein Kölner, okay.
Nee, überhaupt nicht. Eigentlich feiert
Ich
den auch
dachte.
keiner ab. Eigentlich mag den gar keiner.
Er hat
Also,
vielleicht jetzt einmal getroffen, also
ja,
gegen.
aber das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Klar, er hat zweimal getroffen, aber ich finde den einfach so unfassbar schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die zwei Tore, die er gemacht hat, das war ja jetzt auch nicht irgendwie stark von ihm gespielt oder so. Das eine war ein Kopfballtor und das andere, da wird er abgeschossen und macht ihn halt mit der Hacke irgendwie rein. Also, ich finde den eigentlich so schlecht jetzt auch wieder gegen Hoffenheim. Der geht da in irgendwelche blinde Sprint-Zweikämpfe und dann Ensoki, eigentlich jeder Ball gegen Ensoki landet einfach im Seitenaus, gab einen Einwurf und mehr, von dem kommt halt einfach kein Input irgendwie. Deshalb ich, also klar, er hat zwei Tore gemacht, aber ich komme mit dem Spieler irgendwie gar nicht klar. Der kommt ursprünglich von Hamburg, ist bei Frankfurt gewesen und von Frankfurt ausgeliehen, hat ja dann auch gegen seinen ausgeliehenen Club getroffen. Ja, deshalb, also der keiner aus der eigenen Jugend. Aber ja, auf jeden Fall mit Finkgräbe jetzt auf jeden Fall mal so ein richtig geiler Spieler nochmal. Dann natürlich bitter. Also, es wäre eigentlich das perfekte Spiel gewesen, auch wenn es der Sieg vielleicht für die Hoffenheimer schon eher verdient gewesen wäre. Also, ich finde, das Unentschieden ist ein völlig gerechtes Ergebnis. Aber wenn eine Mannschaft gewinnen hätte müssen, jetzt so von den Spielanteilen her, wäre es schon, finde ich, eher die Hoffenheimer gewesen. Deshalb, ja, geht dieses 1-1 schon grundlegend in Ordnung. Und auch wenn es halt sehr, sehr bitter ist, die 3 Punkte, das wäre natürlich was gewesen, die man sehr, sehr gern mitgenommen hätte. Man hätte 2 Siege in Folge gefeiert, hätte sich ordentlich abgesetzt von den Mannschaften hinter sich und Anschluss an Union vielleicht sogar gefunden. Hätte dann jetzt heute geht es gegen Werder Bremen, die zwar eine starke Phase haben, aber wo du jetzt auch gegen Heidenheim gesehen hast. Also ich finde, auch wenn Bremen eine starke Phase hat, ist da auf jeden Fall alles drin für Köln. Und deshalb, da hätte man jetzt auch mit dem Flow reingehen können. So, glaube ich, jetzt ist das eher so ein bisschen wieder, das hat jetzt wieder so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, glaube ich, dieses späte 1-1, dieser Rückschlag. Deshalb, ja, weiß ich
Ja,
nicht,
aber
was das heute.
denk dran, wie das letzte Spiel Heimspiel gegen Bremen ausging. Da war dann 7-1,
Ja,
wo
stimmt, ja,
Tigges
das
da
stimmt.
dreimal getroffen hat.
Das
Und
stimmt.
das wird ja auch heute sicherlich verfolgt, das Spiel, oder? Also, weil wir sind beide heute noch auf der nachgeholten Weihnachtsfeier von der Firma, wo wir arbeiten. Und da, ich weiß, letztes Jahr haben wir da Holland gegen Argentinien geguckt, so die
Ja, aber auch
letzten
nur,
Olympischen Spiele.
ja, nur so ein bisschen, ne? Ja, mal
Ja.
gucken. Also Zicker auf jeden Fall. Mal gucken, wie es sich
Ja,
ergibt.
könnte, ja, nein,
Aber
ja.
ja, ich wäre auf jeden Fall gern heute eigentlich im Stadion gewesen. Hatte auch eine Karte. Es gab 3 Termine für die Weihnachtsfeier. Ist jetzt ausgerechnet auf heute gefallen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber naja, auf jeden Fall wäre es sehr, sehr wichtig für Köln, heute was Zählbares mitzunehmen, denn in den nächsten 2 Wochen ja, kommen die beiden Mannschaften der Stunde. Dann geht es auswärts nach Stuttgart und danach heim gegen Leverkusen, was dann, glaube ich, eher 2 Spiele wären, wo man ja nur mit ein bisschen Glück vielleicht dann was mitnehmen könnte. Wäre natürlich überragend, wenn Köln den Leverkusen dann ein Beinchen stellen würde zu Hause. Da bin ich
Ja,
dann
das
auch
wäre
wieder.
sehr schön, da wär ich dafür.
Da bin ich dann auch wieder. Also, das wäre natürlich auch schön, aber ja, jetzt, wenn man das jetzt mal so ganz objektiv betrachtet, sind Stuttgart und Leverkusen schon die sehr, sehr, sehr starke Mannschaft. Aber man muss abwarten. Also, ich habe schon in der letzten Folge angesprochen, die Bilanz, die Timo Schulz bisher bei Köln aufweist, lässt sich auf jeden Fall sehen. Bei allem Lobeshymnen für Steffen Baumgart, die er über all die Jahre bekommen hat, aber da muss man ja auch ganz klar sagen, hat er ihm auch ganz klar was voraus, Timo Schulz. Und deshalb bin ich gespannt, wie Köln den Weg geht. Sie haben jetzt auf jeden Fall mal zumindest ein bisschen Vorsprung. Vielleicht kommt da heute noch was zu. Ich weiß gar nicht, Mainz spielt dieses Wochenende gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen. Die spielen gegen Augsburg, ja, ist auch ein machbares Spiel. Darmstadt spielt gegen Stuttgart und Union gegen Hoffenheim. Muss man abwarten, muss man abwarten. Ich finde es. Ist gerade generell so eine Phase, wo es, ich finde es, irgendwie vor 2 Spieltagen war schon so ein bisschen klar. Irgendwie so, ja, das wird da das Schneckenrennen zwischen den drei Mannschaften da hinten. Aber ich finde jetzt vor allem durch die Performance, vor allem auch durch den Sieg von Köln, durch den einen Dreier, sieht man eigentlich wieder, dass irgendwie, ja, wenn man da einfach mal so 2, 3 gute Spiele am Stück hat, eine andere Mannschaft vielleicht nicht, dass die Mannschaften da vorne dann doch gar nicht so weit weg sind und dass da doch viel drin ist. Zum Beispiel jetzt so ein Gladbach, die da wieder mit hinten reinrutschen und so. Oder Wolfsburg, bei denen, die wir ja auch schon angesprochen haben, mit einem Kovac, wo ich nicht weiß, wie lange der sich da noch irgendwie an den letzten Fäden hält. Kann ich nicht so ganz verstehen, wie Wolfsburg das so tragen kann, weil irgendwie aus Vereinsrichtung hört man da, auch wenn wir Kovac schon viel in Frage gestellt haben, hört man
Gar
aus
nichts, ne?
Wolfsburger Sicht jetzt da irgendwie gar nicht so viel an Trainerkritik. Frage ich mich auch, weil eigentlich hat man da eigentlich einen richtig guten Kader.
Und
Man
sie sind ja
spielt
auch
ja auch
gut
nicht schlecht.
reingestartet in die
Also,
Saison.
ja, man ist richtig gut. Man hat ja gefühlt alle seine Punkte am Anfang der Saison geholt. Das ist es ja auch,
Ja.
dass man jetzt in der letzten Zeit hapert, glaube ich, vor allem in der Offensive. Auch gegen Union war es kein schlechtes Spiel, war eigentlich so die bessere Mannschaft. Und kassiert man halt irgendwie das 1-0 nach einer schlecht verteidigten Ecke, wo man in Unterzahl war, weil ein Spieler verletzt draußen war. Und dann, ja, ist das Spiel halt dahin. Ja, muss man sehen, wie es da läuft. Aber ich würde sagen, die Messe ist darauf nicht gelesen. Ich bin echt froh, dass Köln so auch immerhin aktuell auf jeden Fall mal auf Platz 16 steht. Ist zwar jetzt auch nicht die komfortabelste Situation. Ich wäre schon froh, wenn man irgendwie den direkt, also wenn man gar nichts auch nicht mit der Relegation zu tun hat, aber am Ende nimmt man lieber die Relegation mit, als dass man direkt absteigt. Und solange man die beiden da hinten jetzt schafft, irgendwie auf Distanz zu halten, ist alles gut. Ich hoffe, dass die Mainzer mit dem neuen Trainer jetzt nicht irgendwie neuen Aufwind und so kriegen. Und dann muss man abwarten, wie die restliche Saison verläuft. Aber es ist auf jeden Fall noch alles offen im Kampf, eigentlich überall. In der Meisterschaft ist es ja auch noch offen. Ich denke, dass also ich gehe jetzt noch nicht davon aus, dass Leverkusen die Meisterschaft gewonnen hat. Das kann man ja auch dazu ganz klar mal sagen. Ich denke, da ist auf jeden Fall noch alles drin. Wird jetzt spannend zu sehen sein. Bisher hat Leverkusen das mit der Belastung sehr gut handeln können. Wird aber jetzt auch gespannt sein, wie das ist, wenn jetzt dann vielleicht in der K.O.-Phase der Euroleague dann auch die härteren Gegner kommen, wo du halt nicht vielleicht mit der zweiten Reihe auflaufen kannst, was Leverkusen hier und da schon gemacht haben in der Gruppenphase, weil sie auch eine relativ einfache Gruppenphase haben. Aber was man halt aussagen muss, ist, dass Xabi Alonso einfach schafft, alle seine Spieler bei Laune zu halten. Also jeder Spieler kriegt da Einsatzzeiten und jeder Spieler bringt auch irgendwie Leistung. Irgendwie zieht diese Kollektivleistung, diese Teamleistung halt irgendwie jeden Spieler mit. Xabi, ich habe irgendwie so das Gefühl, bei Leverkusen ist aktuell, Xabi Alonso kann da reinwerfen, wen er will, die bringen eine starke Leistung. Wenn Stanisic, so ein Teller, der dann Doppelpack macht, so einen Adli, ich habe ein Gefühl, aus seinem Kader kann er da aufstellen, wen er will. Und das ist halt einfach das, was sich Leverkusen erarbeitet hat. Und da bin ich echt gespannt, wie das halt jetzt dann auch noch weiterläuft, wenn man dann vielleicht gefordert sind. Aber dass Leverkusen allein auch gegen Bayern, finde ich, nicht überall mit der A-Besetzung spielt und dann 3-0 gewinnt, das zeigt schon, auf was für eine Performance Xabi da den ganzen Kader gebracht hat. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark.
Ja, das stimmt schon. Damit würde ich sagen, kommen wir noch mal ganz kurz zum Afrika Cup und zum Asien Cup. Können wir kurz auf die Finals eingehen. Asien Cup, ganz kurios. Katar, der Host der letzten Fußball-Weltmeisterschaft, konnte
Und des
den Asien
Asien
Cup
Cups.
gewinnen und des Asien Cups konnte den Asien Cup gewinnen mit einem Finalsieg 3-1 durch drei Elfmetertore, die allerdings alle drei berechtigt waren, muss man dazu sagen. Ja, also muss man sagen, also eigentlich beim Asien Cup sind ja Mannschaften, wie zum Beispiel Japan, Südkorea und so weiter, die gar nicht schlecht sind, die bei der WM auch gut performt haben. Spieler wie Heung-min Son sind mit dabei. Und wir Deutschen können gerade mal, glaube ich, auch ein Lied davon singen, dass es gegen Japan nicht ganz so einfach wird. Und dann gewinnt es Katar, die in der Gruppenphase komplett zerstört worden sind bei der Weltmeisterschaft und gar keine Chance hatten. Das ja, habe ich nicht ganz verstanden. Und auch ganz kurios, die Elfenbeinküste konnte den Afrika-Cup gewinnen. An sich nicht ganz kurios, aber wenn man sieht, auf welche Art und Weise sie den Afrika-Cup gewonnen haben, sie haben die Gruppe nur überstanden als einer der besten Gruppendritten. Ich glaube, als viertbester Gruppendritter, also das war der schlechteste Gruppendritte, der noch weiterkommen durfte, sind sie weitergekommen mit 2 Punkten, nur mit 2 Unentschieden. Sie haben den Trainer entlassen während des Turniers und sind dann Afrika-Cup-Meister geworden durch ein Tor von Sebastian Allaire, dem Dortmunder Stürmer, zum 2:1. Waren danach auch sehr emotionale Szenen. Wir haben uns das Spiel ja angeguckt vom Super Bowl. Dann war der Präsident da und Allaire und auch der Reporter, beide sind in Tränen ausgebrochen, haben sich in den Arm genommen. Sehr, sehr schöne Gesten, sehr, sehr schöne Szenen. Das zeigt dann auch, wie der Fußball die Menschen verbindet und auch für die Elfenbeinküste, da hatte ich auch irgendwie gelesen, dass im Land momentan sehr, sehr, dass es dem Land sehr, sehr schlecht geht und dass dann so ein Erfolg den Menschen einfach was Gutes gibt, ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei Argentinien, als sie die WM gewonnen haben. In dem Land läuft es ja wirtschaftlich auch sehr, sehr schlecht. Hatte ich jetzt sogar mal irgendein Video gesehen, dass da so eine Inflation ist wie damals nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland. Also, dass da irgendwie Sachen ein paar Milliarden kosten, also so Alltagsgegenstände, mehrere Hunderttausend oder Milliarden, Millionen von Euro.
Ja,
Ja, also.
ich habe auch, es wurde ja jetzt auch irgendwie das MotoGP-Rennen wurde schon vor der Saison irgendwie in
Ja,
Argentinien aufgrund der
abgesagt.
Lage da irgendwie abgesagt. Also
Ja.
ich kriege es nicht so zu 100% mit, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das ein aktuell präsentes Thema in den Nachrichten ist. Ich glaube eher nicht.
Nee, nicht so,
In den
aber.
deutschen Nachrichten versucht man gerade eher ja, die Aufmerksamkeit der Menschen so ein bisschen zu leiten. Aber ja, ist schon krass, was da
Die
abgeht.
wollen
Und
jetzt aber irgendwie den Dollar einführen in Argentinien,
okay.
damit die einen stabilen Kurs haben und eine stabile Währung haben. Aber das ja nur am Rande, wir sind ja auch hier kein Wirtschaftspodcast, wir sind ein Sportpodcast, aber
Ja, aber
ja.
es ist, aber was in dem Zusammenhang immer schön ist, dass man halt dann sieht, wie der Sport dann
Ja,
irgendwie dann trotzdem alle Menschen
das stimmt.
zusammenfindet. Das habe ich ja auch gesagt bei der Handball-EM, wo ich da war, wo ich das so gefühlt habe. Das war echt ein richtig geiles Gefühl, weil auch wenn wir hier in Deutschland, glaube ich, immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau klagen,
Ja, natürlich.
ist es einfach so, dass die Stimmung hier im Land vielleicht so nicht die beste ist. Und bei so einem Sportevents habe ich einfach das erste Mal so persönlich gemerkt, wie sowas einfach so zusammen, also so auf nationaler Ebene, klar, auf Vereinsebene sowieso, aber da ist das, finde ich, auch nicht so präsent, dieses politische Thema, aber auch bei Nationalmannschaften oder so ist das ja schon eher präsent. Und wie sowas dann zusammenbringt und so eine Nation verbindet, das finde ich, dann hat man schon gemerkt, man fand, das war schon ein sehr gutes Gefühl. Und das ist dann halt auch immer so die Sache, dass man da halt auch immer merkt, wie wichtig der Sport halt wirklich ist. Und vor allem dann so Ländern wie in der Elfenbeinküste, wo dann da die Moderatoren die Spieler küssen und so beim Interview. Ich finde sowas einfach toll zu sehen. Und deshalb, klar, wäre es bei, glaube ich, vor allem bei in den afrikanischen Ländern, ist es bei jedem Land so, die sind da ja auch sehr emotional dabei. In Asien mit Katar kann man sich natürlich streiten. Viele sagen, das Kauf war so gefühlt, aber ich glaube, am Ende des Tages ist das auch ein Erfolg. Also, ich habe mir auch die Szenen angeguckt. Also, es waren einfach klare Elfmeter,
Ja.
inwiefern da irgendwer eingewirkt hat. Also, ich glaube echt an viel Schlechtes in der Welt, aber ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwer ein ganzes, so ein offizielles Turnier von einem Weltverband, dass das jetzt irgendwie da so manipuliert wird. Also, das
Nein,
glaube ich
auch
wohl
die
auch nicht.
ganzen, die
Und
sagen Weltmeisterschaft war rigged, weil Argentinien so viele Elfmeter hatte. Also da
ja.
waren vielleicht 1 oder 2 Elfmeter unberechtigt, die anderen Elfmeter waren alle komplett berechtigt für Argentinien. Also ich glaube, da war nur
Ja,
einer unberechtigt und den hat Messi sogar verschossen.
guck dir irgendein Kreisliga-Turnier an oder so, da gibt es auch genauso Fehlentscheidungen. Also
Ja, eben.
ich finde, das wird immer dann irgendwie, werden da so Verschwörungstheorien gefühlt ausgepackt. Auch wenn Katar ein umstrittenes Land ist, ja, haben sie es dann am Ende auch verdient. Sie haben so ein Turnier gewonnen. Und der Fußball, da gab es ja dann auch im Gegensatz zu den ganzen Kritikpunkten, gab es ja auch viele Berichte, wie der Fußball in dem Land gefördert wird mit riesigen Trainingszentren, die da aufgebaut haben und so und irgendwelchen Akademien, die da gegründet haben für die Jugend und so. Das habe ich mal irgendwann gesehen, was sie da für Trainingsmöglichkeiten bieten. Das ist ja auch schon krass. Das hast du hier zum Beispiel in Deutschland gar nicht. Hier in Deutschland hast du mittlerweile schon Probleme, dass du einfach mal so mit deinen Freunden auf einen öffentlichen Sportplatz kannst, weil alle Sportplätze umzäunt werden. Muss man schon sagen, das muss man ja auch dann erwähnen. Und deshalb, auf der anderen Seite stand ja als Gegner auch Jordanien im Finale, was ja jetzt auch nicht so die Fußballnationen sind. Ich weiß nicht, wann die das letzte Mal an der WM teilgenommen haben, aber es ist auch schon das eine oder das andere Jahr mehr. Und ich glaube, Japan und also Südkorea war, glaube ich, im Halbfinale, aber Japan
Ja,
ist,
die
glaube
haben
ich, auch schon.
Klinsmann entlassen jetzt, weil der war
Ja,
ja
das
Trainer.
wollte ich auch noch sagen. Klinsmann wird entlassen. Aber Japan war ja schon auch was früher raus, glaube ich. Deshalb, also bei allen Kritikpunkten, die es da gibt, muss man einfach auch das Lob aussprechen. Afif, muss ich sagen, den finde ich richtig geil. Der hat so einen Zaubertrick da im Finale als Jubel gemacht, fand ich geil. Der sich da
Ja,
auch
das war krass.
als Hattrick-Torschütze feiern durfte, weil er drei Elfmeter versenkt hat. Der aber, glaube ich, auch generell ein richtig krasses Turnier gespielt hat. Ich habe auch ein paar Szenen von dem gesehen, das sah echt nicht so schlecht aus. Der hat auch irgendwie mal so ein Distanzschuss-Tor gemacht, was krass war. Aber naja, ich denke, damit war es das mit der Folge. Ich glaube, nächste Woche wird so langsam wieder, es brodelt so langsam wieder in Richtung Formel 1. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir erst vor 2 Wochen so die alte Saison dicht gemacht haben und jetzt fangen dann schon wieder so langsam die Phase an. Ich glaube, nächste Woche sind Testings, ne?
Ja, Mittwoch bis Freitag.
Ja, und da bin ich gespannt, was es da ist. In dem Zuge, ich weiß nicht, wie wir es machen, gucken wir mal. Aber bald wird natürlich auch wieder die Saison-Prediction folgen. Und wir werden jetzt auch in den nächsten Wochen dann definitiv wieder über die Livery sprechen. Ich weiß nicht, ob wir das dann vielleicht schon nächste Woche machen, wenn wir den ersten Streckeneindruck hatten, oder ob wir das dann erst mit unserer Prediction machen. Das können wir ja dann noch intern absprechen.
Ja.
Aber freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ist wieder spannend zu verfolgen, wie die Teams da zu Beginn performen. Und ja, damit verabschiede ich mich. War eine schöne Folge, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao von meiner Seite.
Ja, ich wünsche euch auch eine gute Woche. Hoffentlich ist das internationale Geschäft nächste Woche ein bisschen gnädiger zu den deutschen Vereinen wie diese Woche. Und
Ja, es war ja
hoffentlich
in
für.
Ordnung.
Ja,
Also,
aber zwei Niederlagen sind
ja.
schon ja, nicht ganz so cool. Ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt stabil, bleibt sauber und denkt immer dran, einfach mal abziehen.